Welle Nerdpol wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Welle Nerdpol.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Folge der Welle Nerdpol. Wir stechen heute wieder in See mit den bekannten Strohhut-Piraten.
Strohhut-Piraten.
Das ist halt so, wenn man Wörter ganz, ganz schnell sagt und auf einmal Buchstaben verschluckt. Die guten alten Vokale, wer braucht die schon?
Überbewertet.
Wir reden zum zweiten Mal über One Piece. Und dabei sind neben mir Matze noch dabei.
Gaben.
Sascha.
Milena.
Quint. Es hat fast geklappt. Fast hat es funktioniert.
Quilena ist also auch dabei.
Quilena. Milink.
Milink.
Oh, es klingt beides gut.
Mint.
Ja. Ja.
Wenn Mint.
An euch ist scheinbar offiziell ein Celebrity-Couple verloren gegangen.
Ja, Quint, wir müssen noch berühmt werden. Also noch berühmter, als wir es ohnehin schon sind.
Ich wollte gerade sagen.
Das wird ziemlich schwierig, ne? Aber wir arbeiten einfach
mal dran. Ich meine, mit unserem Podcast-Fame. Gut, Stille. Genau, für alle diejenigen, die sich nicht erinnern können, wir haben uns letztes Jahr zum ersten Mal mit dem durchaus bei ein oder zwei Leuten bekannten Manga und Anime One Piece beschäftigt. Da sind wir bis nach Alabasta gekommen, oder beziehungsweise bis, ne, bis zum Abschluss der Arc. Dementsprechend geht es da heute dann weiter. Aber da wir das Thema ja schon mal nun mal ausführlich angesprochen haben, werden wir jetzt nicht großartig auf irgendwelche Fakten oder coole, irgendwie witzige Facts oder sowas eingehen. So kleine Sachen, kleine Tidbits, die man noch einwerfen könnte. Außer Sascha hat da wieder Sachen, wenn er sagt, ja, und das ist eine Anspielung auf ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert oder sowas.
Das habe ich letztes Mal gesagt. Weiß. Ich hatte die coolen Fun Facts.
Hattest du die Fun Facts?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Dann waren
das ist einer der Podcasts, die ich nur einmal wieder gehört habe.
Ich habe halt ein Gedächtnis. Also.
Tja. Aber du bist ja auch deutlich jünger. Also da funktioniert das noch. So ab 30, da fängt das mit dem Gedächtnis, wird das schon schwierig.
Aber mach mir keine Angst.
Deswegen kriegt Sascha ja auch so häufig Fakten durcheinander.
Nein. Die Fakten stimmen für mich und Gaben ist meiner Meinung und das reicht mir.
Es geht nicht nur um die Fakten, die mich beziehen, die sich auf mich beziehen.
Ja, hauptsächlich.
Ja, aber für dich jetzt, aber ich meinte andere Sachen.
Also, ich bin mit meinem Wissen eigentlich ganz zufrieden, danke.
Bitte. Auch mit dem, was einfach falsch ist, das ist schön. Dann bist du einfach, die Leute, die einfach keine Ahnung haben, dass sie falsch liegen, sind so viel glücklicher.
Gesegnet sind die Dummen, ne?
Richtig. Aber bevor wir loslegen, ein kleines Essensspiel. Mir ist da mal aufgefallen, wir haben, glaube ich, noch nie zumindest plain über Fisch geredet. Und dementsprechend habe ich geguckt, was sind die drei beliebtesten Fischarten in Deutschland. Es ist Lachs, Hering und Thunfisch. Beziehungsweise auf Platz 2 war Alaska-Seelachs nach dem Lachs. Aber ich dachte mir, vielleicht sollte man das nicht unbedingt trennen jetzt für the sake of the argument. Dementsprechend natürlich die Frage, was ist das Beste, was ist das Schlechteste? Und da er wahrscheinlich relativ wenig zu diesem Thema sagen wird, Quint.
Lachs ganz bevorzugt, das ist halt das Gängigste und Geilste, was man so in Japan so essen kann, zum Frühstück und zum was auch immer. Thunfisch ist irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ich schmecke da nicht so viel raus. So kann man halt machen, so als Sashimi oder was auch immer. Aber das ist dann irgendwie doch relativ, weiß nicht, also ich schmecke es einfach nicht raus, deswegen für mich einfach reine Geldverschwendung, weil das einfach viel zu teuer ist dafür, dass ich dann einfach keinen Unterschied schmecken kann. Mhm. Heringe, keine Ahnung.
Nie gegessen?
Doch, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. ja. Nee, Lachs kann man halt als Seelachs, als Räucherlachs essen, super geil. Oder halt wieder beim japanischen Frühstück als gegrillten Stück Lachs auf Sushi.
Was beim teilen? Frühstück gegrillten Lachs?
Wie geil ist das denn? Nice. Kennst du das japanische Frühstück nicht? Miso-Suppe, nee, Reis.
Wie denn?
Ja, Matze, wir haben doch
studiert. Ich weiß nicht, gibt es sowas, was Anime und Manga heißt? Und da
wird ja, präsentiert? Durchaus, aber habe ich, also, dass man da durchaus dann irgendwie Reis und Fisch oder sowas isst, das ist mir schon bewusst, aber gegrillt?
Ja, das wird gegrillt. Also, wie willst du es sonst essen?
Sashimi, nicht gekocht, gebraten.
Zum Frühstück doch nicht roh.
Hey, doch, also Lachsbrötchen.
Ich hol erstmal den Kohlegrill raus für mein Frühstück.
Nee, ich hatte in meiner Wohnung in Japan extra einen kleinen Mini-Grill. Ich hatte ja keinen Ofen. Ich hatte zwei Herdplatten und unter den Herdplatten war ein Mini-Grill, den ich ausziehen konnte. Das Ding war so, keine Ahnung, 10 mal 10 Zentimeter, also ohne Witz. Und dann kannst du da so ein Stück Fisch draufpacken und dann schiebst du den Mini-Grill wieder zu und dann brät der da auf so einem kleinen Rost.
Ja. Ja, also das ist tatsächlich halt relativ normal in Japan.
Genau, also was ich halt gesehen habe aus YouTube und so, dass es halt keine großen Öfen einfach gibt. Da müsste man irgendwie so, keine Mikrowellenöfen kaufen extra dazu. Aber diese kleinen integrierten Fischgriller, sage ich mal so, sind halt fast in jeder Wohnung zu finden.
Ach schon.
Deswegen, also es ist halt dann...
Kannst du dir auch Toast drauf grillen?
Natürlich. Also,
oder so ein Brötchen aufbacken.
Also ich wollte gerade sagen, tendenziell sollte man da ja... das meiste grillen können.
Ja, aber es ist halt auch so vom Bau her.
Es ist wirklich nur für Fisch ausgelegt, weil alles andere verbrennt dir fast instantly da drin.
Also einfach von der Art und Weise, wie es gebaut ist, weil es halt nicht ist wie bei uns so diese Mikrowellengrill-Dinger, sondern weil es wirklich so ein schmal, wie so ein Mini-Backofen-Grill-Ding ist.
Es ist halt so groß eine kleine Schublade einfach nur.
Ja, also genau.
The more you know. Okay, Sascha.
Lachs. Aus ziemlich den gleichen Gründen, wie Quint das gesagt hat. Hering, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich Hering schon mal gegessen habe. Und wenn, hat es keinen so krass bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe sowieso erst sehr spät angefangen, Fisch zu essen. Jenseits
des Fischstäbchen. Das hast du mal erzählt, glaube ich, ja.
Genau. Und Lachs, geiler Lachs ist halt, also sowohl auf dem Sushi mega oder auch, wenn du halt so einen schönen Stremellachs gebraten, irgendwie in Nudeln, also mit Nudeln und Soße oder auch so, oder mit Reis, whatever, als Sashimi-Streifen, mega. Also Lachs geht halt einfach immer. Und auch das klassische Lachsbrötchen bin ich auch mega Fan von. Einfach nur mit hier, wer ist das Zeug? Hier diese Meerrettich-Creme, meine ich. Also mit Meerrettich ist hammergut. Bei Thunfisch muss ich sagen, dass ich auch bei Sushi und so meistens finde, dass zumindestens bei den Läden, wo ich es bisher gegessen habe, der Geschmacksunterschied den Preisunterschied nicht rechtfertigt, wobei das halt gerade in Japan nochmal was anderes sein soll. So. Also zumindest in den Läden, wo ich es halt bisher gegessen habe, fand ich, hat sich der Thunfisch in der Regel nicht vom Preis-Leistungsverhältnis irgendwie getragen. Also dieser typische Salat-Thunfisch oder Pizza-Thunfisch oder so aus der Dose ist mir meistens ein bisschen zu krass vom Geschmack her. Also, ich bin auch niemand, der sich Fisch auf Pizza ballert. Deswegen, nee. Und wie gesagt, Hering fällt halt einfach nochmal hinten rüber, weil ich nicht bewusst mich daran erinnern könnte, dass es krasse Erinnerungen hinterlassen haben sollte. Sollte ich es schon mal gegessen haben. Also ja, klare Gewinner, Lachs. All the way.
Gam.
Ich kann dem eigentlich wenig hinzufügen. Ich nehme auch den Lachs auf Platz 1. Hering ebenfalls so, wie Sascha das schon gesagt hat. Ich werde ihn sicherlich irgendwann mal gegessen haben, aber da ich mich nicht dran erinnern kann, wird er keinen allzu großen Eindruck hinterlassen haben. Ich würde natürlich trotzdem eine Lanze für die gängige Thunfischdose brechen, denn wenn man darüber hinwegkommt, dass das Zeug aussieht und vermutlich so schmeckt wie Katzenfutter, ist das eigentlich ganz cool. hat gute Nährwerte, kostet wenig Geld.
Sind nicht voll Protein und sowas drin?
Wollte ich gerade sagen, sind die Nährwerte so gut?
Proteine, gerade wenn du ihn in einem eigenen Saft kaufst und nicht in Öl, aber
vielleicht wie gesagt, muss ich da mal gucken. Ich bin ja am Kalorienzählen und Eiweiß ist echt so eine Sache, wenn man sich vegetarisch ernährt.
Ja.
Da muss man mal gucken.
Von daher, der ist, hat er definitiv seine Berechtigung. Aber schmeckt halt auch sehr eigen, die Thunfischdose. Da kann ich jeden verstehen, der das nicht mag. Aber ja, nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, Lachs. 5/7. Okay.
Kurzer Einschub noch. Ich hatte tatsächlich gerade heute Morgen zum Frühstück veganen Lachs gegessen.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass du den veganen Thunfisch sagst, weil der kommt gerade bei mir in der Bubble. Wird der,
den hatte ich noch nicht leider gehabt. Okay. Das hätte ich würde ich gerne mal probieren. Kurzer Exkurs nach Schweden. Die haben so viel krasse, geile Fischersatzprodukte. Die leben gefühlt nur noch. Das ist ja natürlich klar. Ne? Also hast natürlich, jedes Land hat seine unterschiedlichen Essensschwerpunkte, dementsprechend werden auch die veganen Ersatzprodukte produziert. Ich meine, hier in Deutschland sehe ich halt hauptsächlich Burger-Patties und Schnitzel in vegan, also ja.
Ja. Dann Milena.
Ich glaube, ich hatte noch nie so wenig Meinung zu einem Essensthema.
Doch, das sagst du immer häufiger.
Aber Milena mag ja auch keinen Fisch.
Richtig. Ich habe in meinem Leben 2-mal Fisch gegessen und 3-mal Fischstäbchen. Das erste Mal bin ich gezwungen worden, Fisch zu essen und das zweite Mal war ein Versehen. Und das ist meine History mit Fisch. Das erste war eine Forelle und das zweite war Thunfisch. Und der Katzenfutterdosenvergleich trifft es. Also ich habe mir damals in Japan ein Sandwich gekauft und weil ich dumm war und nicht gelesen habe, habe ich so gedacht, oh Mann, ich habe richtig Hunger, beiß da rein und denk so, oh, es schmeckt irgendwie, als wäre es abgelaufen, was ist hier denn passiert? Und es war auch nicht so das Problem, dass ich es nicht lesen konnte. Ein Thunfisch kann ich lesen. Und ich drehe die Packung um und denk so, oh, warum bist du so dumm? Und dann dachte ich so, Alter, ich habe kein Geld und ich habe krass Hunger. Und dann habe ich dieses widerliche Sandwich einfach mit diesem Thunfisch gegessen und dachte so, nee, komm, jetzt kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich habe Fisch in Japan gegessen und es ist einfach, es ist nicht meins.
Weißt du aber, vor was sich das schützt? Mir ist es, also, ihr wisst ja, in Vietnam gibt es halt Fischsoße und das ist ein sehr starker Geschmack.
Sehr penetranter Geruch auch.
Genau.
Und sehr köstlich.
Ich hatte einen Fall gehabt, wo ich Dillgurken gekauft habe. Nee, Salz-Dillgurken gekauft habe, weil eine Freundin meinte, die schmecken super. Ich so, okay, probiere ich mal aus, bin ich neugierig. Mach es halt auf und es riecht halt nach Fischsoße. Ich so, das habe ich nicht für Deutsche erwartet, aber naja, den Geruch kenne ich ja. Habe es probiert, das war so ziemlich krasser Geschmack. Naja, habe ich das vor mich hingegessen und bin einfach mal gestorben an dem Tag, weil das einfach abgelaufen oder irgendwie gekippt ist. Ne? Woher soll ich das denn wissen? Aber wenn du halt aufgewachsen bist mit Fischsoße und das einfach so wie Fischsoße geschmeckt hat, war ich so, wird schon so stimmen. Alter, ich mache jetzt einen so riesigen Bogen um Salz-Dill-Gurken, weil das ist schon.
Jetzt habe ich, oh ey, nächstes Essen spiel damit Gurken.
Da ist Dill ganz geil eigentlich.
So, ja, es ist ja auch geil. Ich habe es danach nochmal probiert, um einfach diese Angst wieder zu nehmen, aber ich habe wirklich mal einen Monat oder 2 Monate das nicht mal die Regalreihe betreten einfach.
Du hast sie durch die Konserve durchgerochen.
Und das Roch hatte ich so. Ich habe das nochmal geprüft danach, wie gesagt, und das war einfach nicht der Geruch, der sein sollte, weil ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland sowas so gängig ist, dass es nach Fischsoße riecht. So.
Nee, das stimmt wohl.
Ja, nicht zu empfehlen. Wenn das irgendwas nach Fischsoße riecht aus einem deutschen Produkt, ganz, ganz weit weg wegschmeißen.
Ich bin dann wohl derjenige, der hier den Hipster macht. Ich finde Thunfisch am geilsten. Dabei ist es egal, ob als Sushi. Geschmacklich, ich finde, da ist schon ein großer Unterschied. Aber was vor allen Dingen den Unterschied so macht, ist die Konsistenz. Mir ist Lachs meistens einfach zu wabbelig und da ist der Thunfisch eben deutlich fester. Und das mag ich dann in meinem Sushi einfach lieber. Thunfisch aus der Dose mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich mache mir zum Beispiel ganz gerne Thunfisch-Sandwiches selbst, indem ich so ein bisschen das mit so einer Art Mayo oder so vermixe, noch Würze und sowas und dann auf Toast, ist einfach köstlich.
Ja, dann genau, das solltest war so ein Thunfisch-Mayo-Sandwich, was ich hatte. Und ich dachte so, oh, geil, Mayo ist einfach nice. Und dann ruiniert man es mit Thunfisch.
Dann solltest du das verbreitete Video über den Thunfisch-Shake definitiv angucken, Matze.
ja, und auch auf Pizza. Ich esse sehr, sehr gerne Thunfisch-Pizza mit roten Zwiebeln. Ist einfach geil. Dann auf Platz 2 ist tatsächlich der Matthias, der Hering. Denn deswegen, Matthias ist fermentierter Hering. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass ihr irgendwann schon mal Hering gegessen habt.
Okay, dann habe ich doch schon mal Hering gegessen.
Ja, Heringsalat, stimmt.
Ja, zum Beispiel auch. Hm.
Das lässt aber so wenig Impression, dass man, dass wir, also Gab und ich, einfach so, keine Ahnung, ob ich jemals im Leben wirklich Hering gegessen habe.
Tatsächlich wissen die meisten Leute auch gar nicht, dass Matjes fermentierter Hering ist. Die denken, es wäre irgendwie nochmal so eine Unterart von Fisch oder sowas. Aber
also ich wusste schon, dass Matjes nicht ein Fisch ist, sondern schon irgendein Gericht. Ne? Also,
oh, da bist du weiter als ich.
Same. Das hätte ich auch nicht gewusst. Same.
Aber es ist halt, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich nur mal aus Hamburg komme, aber ich liebe Matjes mit Hausfrauensoße und Kartoffeln. Das ist einfach.
Was ist denn Hausfrauensoße?
Was ist das? Ist schon, dann ich komme auch aus ganz Hamburg, cool.
Was ist Hausfrauensoße?
Kennt ihr das nicht?
Nee. Nein, was ist das?
Das sagt mir was.
Wir kommen nicht aus dem Fischhaushalt tatsächlich.
Ich leider schon.
Auf jeden Fall.
Doch, das ist geil.
Auf jeden Fall ist es mit Apfelstücken. Meistens. Es ist eine Art, im Grunde genommen ist es eine Art Remoulade. So ein bisschen in die Richtung.
Remoulade ist kein Apfel.
Ja. In die Richtung. Es ist nicht Remoulade. Es ist wie Remoulade.
Mit Apfel. Remoulade plus Apfel.
Einmal von chefkoch.de, das erste Rezept, was mir entgegenkommt. Mayonnaise. Ist kein Instrument. Joghurt, Zwiebel, Apfel, Gewürzgurken und dann noch Kräuter. Also Dill, Petersilie, Schnittlauch.
Ja, okay, das habe ich schon mal gegessen.
Schmeckt halt mega. Und ich mag auch Lachs ganz gerne, aber ich finde, Lachs ist immer so, dass das, wie man auch hier hört, so darauf können sich alle einigen. Das ist so ein Konsensfisch und das finde ich dann meistens irgendwie so ein bisschen langweilig.
Eigentlich meine Aussage, aber finde ich gut, dass Mats das jetzt.
Ich habe doch gesagt, ich bin hier der Fischhipster dann heute.
Fischhipster. Weil du den zweitbeliebtesten Fisch der Welt in Deutschland lieber magst als den erstbeliebtesten Fisch.
Nee, tatsächlich, Thunfisch ist auf Platz 4.
Ah, okay. Wo war Aal?
Aal? Gute Frage.
Aal ist großartig.
Oder was, Rolltreppen.
Aber ich fand übrigens den Begriff Speisefisch bei Statista sehr, sehr lustig. Das gucke ich jetzt aber direkt mal nach, das interessiert mich auch. Ich finde Aal, ich habe es bisher noch nur zweimal oder so gegessen, ich finde es halt, es ist schon hart. Also
japanisch gemachten Aal mit der Aal, also Unagi-Soße.
Ich wiederhole, ich war noch nie in Japan.
Das kannst du auch hier in Deutschland essen, in japanischen.
Ja, aber
auch.
In Norddeutschland ist die Chance größer, dass du eher an normal zugerichteten. Zubereiteten Aal-Gerät.
Aber Aal an sich ist auch nice. Das schmeckt so ein bisschen wie
mega fettig.
Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja, aber.
Ich dachte, du sagst, es schmeckt wie Hühnchen, weil alles schmeckt wie Hühnchen.
Tatsächlich in den Top 10 ist Aal nicht drin.
Ist wahrscheinlich wirklich auch eine sehr norddeutsche Kiste dann.
Ja, also in Deutschland. Einmal die Top 10 durch: Lachs und Alaska-Seelachs, ne? Hering, Thunfisch und Boniten.
Boniten.
Oh, Forell okay. Danach. Kabeljau. Wels oder Pangasius. Seelachs. Schon wieder ein Lachs. Makrele und Rotbarsch.
Hm. Ich denke mal, Forelle ist halt ja so ein sehr traditionelles Feiertagsessen. Mhm.
Absolut.
Ja, Grüße gehen raus an meine Familie.
Das klang nicht wie nette Grüße.
Nee, Weihnachten immer, Großmutter ist da, es muss Forelle gegessen werden. Und
war die dann auch drei Tage vor in der Badewanne?
In der Spüle, noch schlimmer. Ja, und der Geruch, also ich glaube, das ist der Grund, warum ich keinen Fisch esse. Ich kann auch nicht mal irgendwo an so einem Fischregal vorbeigehen, wenn mir so ein Fischladen bei uns um die Ecke, ich muss einen Bogen um ihn machen, weil einfach die gesamte Straße nach Fisch riecht und es ist einfach. Es weckt ganz ungute Erinnerungen.
Wir
bei
hatten
mir.
Auf dem Wochenmarkt gab es so einen riesigen Fischstand. Ich wette, Gaben kennt den auch noch. Wo der einfach über zwei oder drei Wagen immer da am Start hatte. Das wäre deine Hölle gewesen. Was mich persönlich wundert, aber vielleicht ist auch das wieder so ein etwas norddeutscheres: keine Scholle.
Ich würde sagen, das ist, glaube ich, auch sehr norddeutsch. Ja.
Die Scholle ist ganz oben.
Ich glaube, die beste Scholle habe ich mal in Dänemark gegessen, als wir da mit Familienurlaub waren. Die war richtig geil. Mhm. Was ich vergessen habe bei Thunfisch. Thunfischsteak. Bestes. Liebe ich. Ist großartig. Aber jemand, der ähnlich große Meinung zum Thema Essen hat wie wir, ist wahrscheinlich Monkey D. Ruffy, oder?
Wow. Segway Gang.
Abfahrt.
Shoot. Ja, Sascha, möchtest du ab hier übernehmen, weil du ja dann derjenige bist, der auch die ganzen Zusammenfassungen so zusammengetragen hat?
Sure. Wir haben Alabasta zuletzt verlassen und haben die Lobgesänge auf Bon Clay gesungen und jetzt wird es Zeit, in den Himmel zu fahren. Und zwar starten wir jetzt in die Sky Island Saga und die erste Arc der Saga ist Jaya.
Oder Jaya.
Ja, Jaya, genau.
Jaya, Ding Dong.
Uff. Okay, wo war der Stumm-Button nochmal? genau, das sind erstmal 19 Kapitel von 218 bis 236, grob 9 Folgen im Anime und grob 2 Bände in den Sammelbänden dann.
Dafür, dass das nur so eine Präambel für irgendwas ist, finde ich, das ist es immer erstaunlich lang.
Ja, aber es wird halt auch wirklich viel wichtiger Kram irgendwie aufgemacht. So. Es fängt halt damit an, dass Vivi die Crew verlässt und Nico Robin der Crew beitritt. Mhm. Dann ist man unterwegs und dann fällt halt auf einmal ein fucking Schiff vom Himmel und man sieht diese komischen Nebelriesen, diese geflügelten Engel. Ist alles schon ziemlich weird und dann zeigt der Lockport auf einmal nach oben und alle sind so, hä? Und Nani? Dann fährt man halt Nani? fährt man halt nach Jaya. Wie hast du gesagt?
Jaya? Jaya ist schon gut. Jaya, aber nicht ja, ja.
Alle nur so, ja. Anyway. Dort treffen die dann, also hören sie das erste Mal von der Legende von Sky Island und von Cricket, dem seltsamen Chef der Affenpiratenbande, die um Jaya auf der Suche sind nach der zweiten Hälfte der Insel, glaube ich. Gaben, du kannst mich kannst jederzeit dazwischen treten, bitte.
Suchen sie nicht die goldene Glocke?
Ah ja, genau, sie suchen die goldene Glocke, ne? Ja.
Weil sie denken, dass die irgendwann untergegangen ist. Sie treffen genau. Die Affenpiraten ja auch schon vorher irgendwie auf hoher See und kämpfen die.
Ist ja, auch, ja, es gibt ja,
zuerst rauchen sie und dann kämpfen sie, oder?
Ja, weil sie denken, dass die Strohbande denen das Schiff
genau, sie klettern, sie tauchen ja in dieses Wrack. Was ist nicht das Schiff, was auch vom Himmel gefallen ist?
Wo
sie
genau, dann genau, genau, genau.
Und dann passiert halt auf Jaya auch noch einiges. Man erfährt zum einen halt die Legende der Sky Islands Marlon, die Geschichte von Marlon, den Lügner, erfährt man zumindest.
Wir erfahren, dass Sanji aus dem North Blue kommt.
Nee, das war doch vorher schon. Das wird hier nur noch mal.
Ich meine das.
Ich glaube, das sagt er schon auf
Barati.
Ja.
Okay.
Echt? Dann ist das in der Zusammenfassung, die ich nochmal geguckt habe, auch anders gesagt worden.
Ah, okay. Dann ist es aber auch vielleicht bin ich dann. Also ich war.
So viel zum Thema Sascha und Fakten. Ja.
Nee, vielleicht ist das aber auch so ein Anime-Ding gewesen. Also so eine Zusammenfassung vom Anime und ich habe ja den Manga gelesen.
Könnte sein.
Auf jeden Fall trifft man auf Jaya einige wichtige Figuren, nämlich Bellamy, einen ziemlich fiesen Sprungfederpiraten.
Seltsam, ey, wenn wir schon
ich fand ihn leider cool.
Wenn wir schon bis hierhin seltsame Teufelskräfte hatten, aber dass die Beine auf einmal Sprungfedern sind.
Bellamy, die Hyäne, ist ein ziemlich ziemlich weirder Arschlochpirat, der da auf Jaya hängt und Jaya ist eine Piraten geohnte Insel und Nami verbietet die Jungs da quasi Stress zu machen, weil sie nur Infos sammeln und sowohl Zorro als auch Ruffy haben ein paar krasse Momente irgendwie, wo sie sich zurückhalten, während die ganze Taverne über sie lacht. Und umso befriedigender ist es, wenn sie dann nachher am Ende das alles auseinanderbauen dürfen. Außerdem tauchen in der Arc Blackbeard das erste Mal auf, Marshall D. Teach.
Da habe ich richtig blöd geguckt.
Oh ja.
Als ich es jetzt gelesen habe, dass der auf einmal dann neben Ruffy sitzt und so, warte mal, ich weiß, dass du später noch einigermaßen wichtig wirst.
Ja, ja, das fand ich auch richtig krass. Whitebeard taucht das erste Mal tatsächlich auf, Kuma taucht das erste Mal auf und Don Flamingo, der wurde zwar vorher schon erwähnt, aber hier hat er seinen ersten Auftritt und auch der Ältestenrat der Weltregierung, die Five Elders, tauchen das erste Mal auf.
Das ist sogar, glaube ich, so ein bisschen der Anfang davon, ne? Dass die beraten, was jetzt nach Alabasta mit den Strohpiraten los ist. oder?
Genau. Die rufen die sieben Samurai der Meere rufen sie zusammen, auch wenn nicht alle vorbeikommen, sondern ich glaube, am Ende sind es irgendwie nur vier oder so, die sich da treffen. Genau. Und Bellamy ist natürlich auch ein Henchman von Doflamingo.
Ist er?
Ist er.
Weiß man das da schon?
Weiß man da auch schon. Huh. Ziemlich sicher, dass da das Symbol von Flamingo irgendwo im Hintergrund rumlungert.
Ach, schau an. Ja, aber das ist so, ich fand halt diesen ganzen Aufbau von wegen Ruffy und Zorro dürfen nichts machen. Natürlich hat das zu einem coolen Moment geführt, aber das zieht sich ja über 2 bis 3 Kapitel und das ist so, ja, ey, am Ende werdet ihr die eh in die Pfanne hauen und zwar ordentlich. Und das, aber das führt halt irgendwie zu nichts. Und das ist eine Sache, ich glaube, da werden wir, ich weiß nicht, ob wir da heute so viel drüber reden werden, aber es ist so, ja komm, beeil dich, mach mal ein bisschen flotter.
Ja, das sind so Dinge, ich weiß nicht, wenn du die im abgeschlossenen Manga vor dir hast, dann habe ich da nicht so ein Problem mit
dem Pacing. Doch, hatte ich auch.
Aber gerade wenn du da Woche zu Woche liest, dann fühle ich das definitiv, dass das teilweise, dass du teilweise schon denkst, so, okay, was machen wir jetzt eigentlich gerade so, warum haben wir diese Einschränkung hier und warum dürft ihr nicht kämpfen beispielsweise.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich fand das eigentlich ganz, ganz, ganz schön, diesen ganzen Anfang, weil er halt auch so unfassbar gute Comedy wieder mit einbaut. Wenn sie den Vogel suchen wollen, der in die richtige Richtung guckt und sie dann zu viert durch den Dschungel laufen und Raffi, der irgendwelche Käfer findet und Lissab und Chopper, die völlig begeistert davon sind, sagen, oh mein Gott, ich will diesen Käfer auch haben und es ist dann einfach diese Crew-Momente, wenn die halt irgendwie zusammen unterwegs sind, das ist immer sehr wholesome.
Aber auch da bremst das die Erzählung nicht irgendwie arg aus? Weil es ist so, es war so an diesem Punkt, ich wusste ja, dass sie nach Skype ja kommen. Und diese ganze Vorbereitung, so, ich verstehe, dass sie da mit den Affenpiraten reden müssen und dass der Nachfahre vom, wie ist er, Nolan, der Lügner, dass sie mit dem so ein bisschen am Schnacken sind und alles. Aber so dieses Ganze ist, wir gehen in die Stadt und wir suchen diesen Vogel und wir machen das und das. Ich glaube, wenn ich das wöchentlich lesen würde, würde es mir hart auf den Sack gehen, weil hier war es dann auch teilweise nur ja.
Gut, vielleicht ist das aber auch was anderes. Das hatte ich, also weil so bis Skype ja und alles, was danach passiert, habe ich noch so ungefähr auf der Pfanne gehabt. Und dann dachte ich so, ja, wann kommt denn jetzt Skype hier? Aber wenn du es halt wirklich, ich glaube, zum ersten Mal liest oder zum ersten Mal siehst, ohne zu wissen, was jetzt wirklich Phase ist, ich glaube, dann ist es nochmal was anderes. Aber so dachte ich so, ja, okay, warum haben wir jetzt hier diese, also das kommt später auch noch, wo ich denke, warum haben wir jetzt hier diese, das war ein kompletter Band, einfach nur, wo gar nichts passiert ist für mich. Und ich war so,
gehen wir da heute
okay,
noch drüber?
Leute, ich muss jetzt, wahrscheinlich nicht.
Okay.
doch, war Band 42.
Weiß ich nicht,
nämlich elendig gelangweilt hat.
Schauen wir mal.
da bin ich sehr gespannt.
Ja, aber wie gesagt, es gab so ein paar Momente für mich, aber diese ganze Präambel zu Skype hier ist ja.
Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz spannend auch, dass sie da dieses ganze Fass mit den Kopfgeldern nochmal so richtig, richtig aufgemacht haben, dass es halt nicht nur
Wer hat nochmal 5 Berry?
Ja, aktuell ja noch keine, aber genau. Dass das ja ist, was in der Community sehr, sehr ein sehr wichtiges Thema ist. Von wegen Wert, wie viele Kopfgelder, was bedeuten Kopfgelder, wie stark sind die unterschiedlichen Leute.
Und
dass
das aber auch
so in der Welt von One Piece selber implementiert ist, dass die Piraten selber wirklich so einen großen so viel von sich selber halten, wenn ihr Kopfgeld so hoch ist und der Meinung sind, dass sie so viel stärker sind als andere, nur weil ihr Kopfgeld so viel höher ist.
Stimmt, das war auch ganz cool, und dass da ja gezeigt worden ist, dass die Strohhutpiraten gar nicht wissen, wie hoch ihr eigenes Kopfgeld gerade ist, weil sie das
genau.
Update quasi, da denken sie ja noch, die sind irgendwie bei 30 Millionen oder so, obwohl Ruffy schon längst bei 100 Millionen ist.
Genau, und dass Bellamy denkt, er sei Ruffy so viel überlegen, einfach weil er 20 Millionen Kopfgeld mehr hat als Ruffy. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz cool, dass das so gezeigt.
Es ist ja auch irgendwo eine ganz,
nicht nur, was ist was.
Ganz clevere Idee, so einigermaßen festzulegen, was so das Power-Level ist. Weil es halt nicht wie der Dingster, wie der Power-Scouter bei Dragon Ball, dass du da irgendwie dann, dass der explodiert, weil jemand zu stark ist. Und dann hast du aber 10 Folgen später Leute, die sind noch stärker. Sondern das ist halt immer eine Sache, die du anpassen kannst irgendwie.
Ja, und was ich daran auch so unfassbar schön finde, ist, dass du halt dann auch, dass der in zwei Richtungen funktioniert. Zum einen bezüglich der tatsächlichen Körperkraft, wie bei Raffi und Zorro. Und auf der anderen Seite aber auch, dass du da so eine Art Mysterie mit reinbekommst, wie bei Nico Robin, die ja ein höheres Kopfgeld hat als Zorro, aber definitiv nicht kämpferisch stärker ist als Zorro.
Aber da vielleicht mal Quint. Wir haben ja Nico Robin bis hierhin nur als Antagonistin gesehen. Und jetzt sagt sie auf einmal, ich möchte jetzt mitmachen. Lüll. Wie fandst du das?
Also, gut, ich habe das irgendwie auf die Stelle schon 5-mal gelesen. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, so eine unvoreingenommene Position zu haben, weil ich dann nicht weiß, wer sie nachher ist. Aber das ist, wenn ich versuche, das praktisch ohne das
jungfräulich
ist schon sehr merkwürdig. Ja, so jungfräulich, genau. Sehr, sehr merkwürdig. So, du kannst natürlich sagen, okay, vertraut ihr einfach. Sie sagt, ja, ich wurde, Sir Crocodile hat mich da gezwungen und deswegen konnte ich nicht anders als das machen. Und ja, Classic Move halt von Ruffy halt, ja, okay, cool, mach mit. Und ja, also der Hinsicht verstehe ich dann halt auch, wieso Zorro die ganze Zeit super misstrauisch ist oder war. Wie gesagt, nach dem 5. Mal lesen oder sehen, wie auch immer, war schon so, oh ja, wir wissen doch, dass sie eigentlich gut ist und warum machst du den ganzen Stress, Zorro? Ne?
Das, also, wird ja später in der heutigen Folge ja durchaus nochmal ein Thema.
Außerdem hat sie auf eine wunderbare Art und Weise alle außer Chopper überzeugen können, warum sie denn mitmachen soll.
Chopper?
So, also die Szene, wie sie aus dem Hut von Chopper die Arme rauswachsen lässt, glaube ich, und aus dem Hut von Raffi die Arme rauswachsen lässt und er aussieht wie Chopper und sich Chopper und Lissop einfach totlachen, sofort der Meinung sind, oh mein Gott, Nico Robin ist die coolste auf dem ganzen Schiff.
Ja.
Sanji hat sie sowieso gehabt, Nami hat sie nicht gehabt bis zu dem Moment, wo sie die Diamanten rausgeholt hat und Nami sagt, okay, nehmen wir mit, klar.
Also Comedy-mäßig ist das schon ganz gut. Aber ich fand halt.
Ja, ganz vorne mit dabei.
Aber es war halt so wirklich, wie Quint meinte, also als ich das erste Mal gesehen hatte, war so, okay, hä? Was? Wie? Du warst bis eben ja noch böse. Und mal ganz davon abgesehen, dass es halt auch die Teufelskraft ist, bei der ich bis heute sage, die ergibt so am wenigsten Sinn. Von allen gefühlt. Und wir haben einen mit Sprungfedern an den Beinen. Das ist überall, wo ich hingucken kann, kann ich Hände wachsen lassen. Und deswegen
muss man sich gut was ausdenken.
Und deswegen benenne ich meine Angriffe auch nach irgendwelchen französischen Blumen oder sowas.
Ja, komm, ich meine, der Kochtyp, oh Gott, was ist das denn los mit mir?
Sanji
benennt seine Sachen nach
aber Essen, das da kann ich das ja durchaus nachvollziehen. Aber was hat Nico Robin denn für Verbindung mit Blumen?
Eine Frau. Naja, die Hände sehen so ein bisschen aus wie Blumen.
Ja, genau.
Wenn du so einen Blumenstrauß aus Armen quasi.
Blütenblätter. Jigsaw, gefällt das.
You know?
Ekelhaft. ja, aber ansonsten fällt uns noch zu Jaya irgendwas ein. Lotti, Mutz drum, ist gut.
Ja, sagen wir mal, wir haben das ganz kurz eben angedeutet. Diese ganze Interaktion zwischen Blackbeard und Raffi ist natürlich unfassbar gut, wenn sie über Träume reden. Und gerade weil ja auch, das ist ja auch diese Sache mit der Szene, wo Raffi und Zorro nicht kämpfen dürfen, dass sie halt von der ganzen Bar, oder dass Raffi von der ganzen Bar dafür ausgelacht wird, dass er das One Piece finden möchte, dass er Piratenkönig werden möchte, dass er an diesen ganzen Kram glaubt und dass er seinen Traum verfolgen möchte. Und Blackbeard und Raffi, die sich dann halt unterhalten und zumindest auf der Ebene auf dem gleichen Level sind, weil Blackbeard ja auch sagt so, geh los, such deinen Traum und es gibt da dieses wunderschöne Bild, wo der Hintergrund vollständig weiß ist und du siehst Blackbeard auf dem Boden sitzen und Raffi vor ihm und ist schon sehr symbolisch, gerade wenn man halt weiß, worauf das Ganze hinausläuft.
Man sieht auch Blackbeards Crew, oder? Ist es da schon?
Ja.
Ja.
Ich finde sowieso, dass da viel
also immer wenn die Strohbande quasi mit der größeren Piratenwelt interagiert und halt aus ihrer Lustig-Comedy-Abenteuer-Bubble raustritt, finde ich, ist immer wichtig und beeindruckend, dann auch einfach zu sehen, wie was für einen Eindruck die dann in der Welt hinterlassen. Und das wird halt mit der Zeit eher krasser als unbedeutend. Also.
Der Auftritt von Whitebeard, war das, wo er sich mit Shanks unterhält?
Das kommt danach erst, meine ich. Ich glaube, das kommt erst nach Water 7 sogar.
Hm. Nee, das ist, da geht er zu Blackbeard.
Genau.
Dürfte das jetzt das sein, wo er sagt, hey, Five, bitte Ace zurück.
Stimmt, weil Ace...
Ist das nicht direkt dann, wenn wir danach aussehen, dass Ace und Blackbeard sich treffen und gegeneinander kämpfen?
Das ist nach Water 7.
Genau, das ist der Teil nach Water 7.
Ist das nicht beides nach Water 7? Sicher?
Ja.
Okay.
Gut. Aber sie finden diesen komischen Vogel, der sie zum nächsten Knock-Up-Stream führt. Und sie fliegen gen Himmel.
Jeet.
Es war auch
genau so fliegen sie zum Himmel.
Sorry, eine Sache habe ich noch vergessen, die ich unfassbar schön fand. Als Kleinigkeit, bevor es nach Jaya ging, dass dieser ganze Setup für Water 7, der dann danach, was ja dann die Saga danach ist, schon so ganz langsam angeteased worden ist, weil halt immer und immer wieder das Thema ist, dass es dem Schiff nicht gut geht. Das Schiff ist kaputt, das Schiff ist angeschlagen und dass
man
so...
Aber wir fliegen trotzdem noch eine Runde.
Genau,
ja, weil ja schon
wir
davon
müssen ja nach oben.
Wird, so. Also das heißt ja schon, ey, wenn ihr das macht, dann könnte das Schiff gefährden, so, weil dem geht es halt schon nicht gut irgendwie.
Richtig, und dass das ganz, ganz, ganz langsam aufgebaut wird und nichts ist, was irgendwie so völlig aus dem Nichts kommt, wenn das so nebenbei immer mal wieder mitnimmt.
Mhm. Ja, ich habe das damals nicht so wahrgenommen, dachte, es war nur so, ja, komm, was erzählen Sie da? Also, da war ich auch viel jünger, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, ja, komm, das interessiert doch keiner, was Schiff das noch mitmacht, das ist nur so ein bisschen Drama.
Dahergesagt.
Ja, genau, ne? Also,
ich fand die Szene
jetzt nicht erwartet, was da
im Urwald dann nachher auf Skype ja fand ich schon krass, wenn der Klabautermann da das Schiff repariert und alles. Also, das ist schon da ist noch viel Herz im Schiff, würde ich sagen.
Oh ja. Denn nicht gedacht, dass man aufgrund eines Schiffes Tränen vergießen kann.
Oh, and I did.
Yes.
Okay, dann gehen wir in die zweite Arc, Skype ja. Das sind 66 Kapitel von 237 bis 302.
Es fühlte sich im Anime viel länger an.
Da sind es tatsächlich aber auch in Anführungsstrichen nur 43 Episoden. Was aber, das ist halt knapp, also ist ein bisschen weniger als ein Jahr. So, ne? Ein Jahr sind ja in der Regel 52 Folgen, minus Feiertage vielleicht.
Aber ein Jahr auf Skype ja verbringen ist halt auch.
Naja, es ist genug, ich finde es genug Stoff da. Also der 66 Kapitel sind auch knapp ein Jahr. Mhm. Also beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Jahr sogar, wenn man von der wöchentlichen Veröffentlichung ausgeht. Und das geht bis Folge 195 und es sind die 7 Bände zwischen 26 und 32. Genau, soll ich nochmal die Kurzzusammenfassung irgendwie oder will einer von euch?
Mhm.
Nee, okay. Es geht mit dem Knock-Up-Stream, erreichen die Strohhüte die White Sea, das Wolkenmeer, und werden da erstmal von der Tourismusbranche der Sky People abgezogen. Das war das weirdeste Ding überhaupt. auf jeden Fall geraten sie dann in den relativ schnell in den Konflikt zwischen den Sky People, also den Leuten, die dort oben wohnen, und den Ureinwohnern des
Shandia, oder hieß das Land so?
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube sowohl als auch. Ja. Und den Shandia, genau, den ursprünglichen Bewohnern des Upper Yards. Der Upper Yard ist quasi der Sitz Gottes. Besteht aus Erde und Pflanzen und nicht nur aus Wolken wie alles andere da oben und ist deswegen ein heiß begehrtes Gut. Frag mal Gott Enel. Gott Enel findet nicht, dass das langweilig ist.
Naja, doch schon. Deswegen.
Fair.
Naja, er möchte noch viel mehr. Er möchte Vers.
Ja, genau.
Genau. alles Wehrs auf diesem Planeten haben.
Gott Edel, der aussieht wie Eminem.
Lims Shadi.
Ja, so ein bisschen. Aber das hat er ja, glaube ich, sogar mal relativ offen gesagt, dass er da, wo da die Inspiration herkommt für Enels Visuals.
Vor allen Dingen wegen der Ohrläppchen.
Ganz besonders.
Sie treffen
Ohrläppchen, genau.
Sie treffen sehr früh einen fliegenden Ritter.
Oh, Gunford, der Beste.
Weil sie in einer Pfeife von einem maskierten Typen angegriffen werden mit einer Bazooka.
Mhm, der ihnen eine Pfeife gibt, die, sagen wir mal, großer Teil von sehr viel Comedy in diesem Arc ist.
Ja, stimmt.
Echt? Kann ich mich gar nicht
mehr. Sie bekommen die Pfeife, um Gunford zu rufen, und es entsteht die Diskussion darüber, wer diese Pfeife haben kann. Und Nami und Lysop sind der festen Überzeugung, dass sie die Pfeife haben wollen. Und Raffi will ständig die Pfeife blasen, weil er den Ritter so cool findet.
Aber jedes Mal Pfeife blasen kostet halt richtig viele Berry. Da geht richtig viel Kohle für drauf, theoretisch.
Ja.
Genau. Ganz spannend ist vielleicht noch, dass es hier, dass durch die Mantra-Fähigkeit das erste Mal Haki angeteasert wird.
Aber, weil du es auch aufgeschrieben hattest, ich hatte das nochmal nachgelesen, Mantra und Haki sind nicht synonym. Es ist nicht das Gleiche. Es ist was anderes.
Das mag sein. In dem Wiki, was ich gelesen habe, steht, es könnte ein erster Hinweis darauf sein. Mhm. Mehr nicht. Die Superwaffe Poseidon wird das erste Mal angeteasert, nämlich das, was auf den Pornoglyphen, wohin die Pornoglyphen führen könnten. Was ja später ein Kapitel wird, was noch viel, viel komplexer und undurchsichtiger wird. Also ich muss sagen, als ich meinen Read das letzte Mal gemacht musste, habe ich auch nochmal nachgegoogelt, was jetzt genau mit den Pornoglyphen auf sich hat.
Aber deswegen ist Nico Robin ja dabei, damit die das, so ein bisschen erklärbar machen.
Dass dieses Kapitel übrigens dann ungefähr 600 Kapitel später nochmal wieder aufgegriffen wird, hat mich sehr, sehr begeistert, als man dann mehr zu diesem Pornoglyph auf Skype hier erfährt.
Ja, stimmt, das fand ich auch enorm cool.
600 unglaublich.
Kapitel später. Moment, ja. Da sind wir ja bei
roundabout 950. 950,
also noch ein schon in Wano dann? Ich
überlege, ob ich schon gelesen habe oder nicht.
Ja, genau. Die Pornoglyphen sind super wichtig auf Wano.
Wow.
Ja. Okay.
Das ist schon irre. Genau, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Auf der Cover-Story verfolgen wir übrigens den einzig wahren Antagonisten der Serie, Lucky, den ich tatsächlich vollständig belanglos finde.
Nee, Vapor, oder?
Nämlich König Vapor.
Oh, der ist so überflüssig. Der war halt auch sowieso schon in seinen Kapiteln nur Mittel zum Zweck. Und dann ist er ja, also die Cover-Story hätte ich auch nicht gebraucht.
Wir kommen aber heute noch zu einem Antagonisten, den ich noch fürchterlicher und langweiliger finde.
Ja, okay. Ja, vermutlich.
Ja. Da bin ich gespannt.
Es kommt halt.
Nee, aber
also sie. Bitte. Sie kommen halt dann, weil Ruffy findet das super spannend, will dann zum Appariat, obwohl das eher eine Art Exekutionsinsel ist. Sie kämpfen gegen die Priester und die Leute aus Shandia, die möchten einen Bürger, oder die sagen dann, okay, jetzt ist die Zeit, um Enel anzugreifen und ihn da zu vertreiben.
Genau, Enel herrscht ja doch relativ diktatorisch über seine Leute und schlägt halt regelmäßig mit Blitzen einfach Leute tot, wenn er es witzig findet oder wenn die irgendwas gegen ihn sagen. Also das ist schon ein sehr krasses Machtverhältnis da oben. Also genau, ja, die Priester mit ihren Prüfungen und so, ne, das war schon ziemlich cool.
Und eine Sache, die fand ich schon damals geil und die finde ich auch immer noch cool, die Dials. Die Schnecken.
Ja, die Diale, die sind ziemlich cool. Also die ganze Technologie, die ganze Optik der Insel wieder, also das ist ja auch so ein One-Piece-Ding, wenn du auf eine neue Insel kommst, dann gibt es für gewöhnlich in einem der ersten Kapitel so eine Doppelseite, wo du einmal einfach in voll die Insel siehst. Mhm. Und das ganze Design von Skypiea ist einfach unfassbar hübsch.
Ich muss sagen, dass mir die normalen Sky Islander mega auf Nerv gegangen sind mit ihren kleinen Flügelchen und dem Nabel und all diesen dummen Dingen. Mhm. Aber die Shandia fand ich dann umso cooler. Halt auch die Priester und die was sie dann mit den Wolken machen und die Technologien und da war schon viel cooler Kram bei. Also da merkst du halt wieder, okay, da ist, okay, wir sind nicht mehr auf der Erde, lass mal komplett steil gehen mit allem. So kompletter Freifahrtschein.
Weil du gerade Wolken meintest. Ja. Ich weiß nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte nochmal irgendwann bei One Piece wichtig werden. Deswegen vielleicht die Frage an Sascha Gaben-Quint, weil ihr da ja wahrscheinlich ein bisschen weiter seid. Mhm. Kann es sein, dass das später nochmal wichtig wird, dass die Wolken sich ähnlich verhalten wie das Meer bei den Teufelsfruchtbesitzern? Dass sie darin ihre Kräfte verlieren?
Bisher nicht weiter relevant gewesen.
Wüsste ich auch nicht, aber ich habe auch das schlechteste Gedächtnis hier.
Und da meine Fakten scheinen ja alle nicht zu stimmen, deswegen sage ich dazu einfach gar nichts.
Nee, aber
ich habe eine.
Natürlich ist es so für die Arc wichtig, okay, du darfst nicht runterfallen, blablabla. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte noch mal was werden.
Möglicherweise. Ich hab eine Frage an die noch nicht auf dem aktuellsten Stand von One Piece sind, weil das in Fanforen immer mal wieder auftaucht. Es ist ja bekannt, dass bei One Piece regelmäßig die besiegten Antagonisten noch mal wieder in Erscheinung treten im Laufe der Story. Und was ist eure Meinung zu Enel? Ist Enel ein guter Antagonist, ein schlechter, ein mittlerer?
Ich fand den ultra cool.
Ja, ich fand ihn auch cool, aber der ist irgendwie auch so wieder, ich bin einfach böse, weil ich böse bin.
Ja, aber das fand ich so mega nachvollziehbar, weil er einfach halt so diese Power hatte und das halt auch einfach bis zum Schluss ausgespielt hat. So, ey, ich kann Leute rösten. Und ich mach das ja, halt true. Auch einfach. Und das ist hier kein Kinderkram. Das Ding ist ab 18 plus freigegeben. Und ich töte einfach Leute, weil ich es kann und muss nicht sagen, okay, ich habe zwar diese krasse Power, aber das Ding ist für 6-Jährige geschrieben, deswegen muss ich mich hier ein bisschen zurückhalten. Das macht er nicht. Er macht einfach Power und grillt halt jeden.
Bei Milena ist das Leben FSK.
Er hat ja diese Wette ja abgeschlossen, ja. Quasi, dass er sagt, in 4 Stunden werden noch 7 Herzen schlagen und alle anderen werden tot sein oder quote unquote tot. Es war schon eine Ansage, ja.
Da ja, merkt man, okay, also, jetzt passiert ich hier mag was. Ihn, es ist halt auch, wenn er dann in Action tritt tatsächlich, wenn man hat diese ganze Zeit, sitzt da halt im Apayat und er hat einen Plan und seine Priester kämpfen und der Krieg bricht los und du hast halt hier dieses Ding, was nach Alabasta dann immer ist, dass es meistens einen größeren Konflikt noch irgendwie drumherum gibt mit irgendwelchen größeren Gruppierungen, die sich irgendwie prügeln und Armeen, die sich bewegen und so.
Möchtest du etwas sagen, da wird
es ein bisschen formelhaft?
Ja, es ist. Und nein. Also ich finde es, hier geht's halt noch. Aber es ist definitiv danach eine Sache, die halt leider fast immer da ist. Mhm. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, man hat so das Gefühl, so, okay, wir schaffen's, man kämpft sich so durch die Priester und dann sind sie da am Ende auf dieser Ranke oben und in dieser Ruinenstadt und alle treffen wieder aufeinander und denkst du, ja, cool, jetzt haben sie es geschafft und dann kommt Enel und fetzt sie halt alle auseinander und das fand ich halt, das war schon ziemlich cool. So.
Wo du das gerade angesprochen hast, ich finde, das ist eigentlich eine der Stärken von One Piece, dass du halt immer noch einen natürlichen Konflikt auf der Insel hast und das nicht so ist, dass die Strohbande hinkommt und sich alles um die Strohbande dreht, sondern dass die Strohbande halt hinkommt und die Geschichte passiert halt einfach und die Strohbande ist einfach Teil von dem, was sowieso da passiert. Es fühlt sich für mich deutlich natürlicher an, als wenn du dir ausdenkst, oh mein Gott, zufälligerweise kommen sie jetzt gerade hier
an. Ja, aber
an.
Es ist natürlich schon dann irgendwie, auch wenn es dann nicht ist, dass es sich um die Strohbande dreht, aber wenn die Strohbande ankommt, genau dann geht es natürlich erst so richtig los. Das ist halt,
ich finde halt, ne, was mal zu sagen, es gibt halt dann auch einfach Arcs, da funktioniert das organisch besser als in anderen, finde ich. Also das halt,
das stimmt.
Das natürlich im Lauf der Geschichte dadurch, dass die, ich meine, die haben ja irgendwann völlig lächerliche Kopfgelder auch, dass dann natürlich, wenn die irgendwo auftauchen, viel mehr Dinge sich mobilisieren und dass, also dass deren Impact immer größer wird und entsprechend größer darauf reagiert wird, ist, glaube ich, ganz organisch. Aber ich glaube, dadurch, dass Alabasta halt so erfolgreich war, auch weil es halt so krasse Stakes hatte, hast du halt dann, dass es hier dann halt doch in vielen der Arcs gerne nochmal wieder aufgegriffen wird. Und wie gesagt, es gibt Arcs, da funktioniert das einwandfrei. Und es gibt, finde ich, Arcs, da ist es ein bisschen, wirkt es ein bisschen mehr aufgefropft. Und da bin ich auch froh, dass halt eine Water 7 Arc das sehr lange nicht macht, zum Beispiel. Dann halt am Ende fand ich es dann halt auch wieder sinnvoll, weil die Gruppierungen alle organisch zusammenkommen und dann da ihren Angriff starten und du nicht halt so einen langen Aufbau hast wie bei Alabasta oder so. In Skype ja fand ich es klasse.
Das führt meinen Gedanken gleich nochmal kurz möchte ich den nochmal ausführen. Aber erstmal Enel finde ich an sich, bin ich da so zwischen Milena und Quint, glaube ich, war das. Ich finde ihn cool, aber ja, dieses, er ist böse, weil er böse ist, ist jetzt kein Antagonist, wo ich sage, der muss jetzt unbedingt nochmal wiederkommen. So, für die Arc war er cool und hat er auch definitiv seine Momente, aber ich habe jetzt auch kein Problem, wenn er weiter auf dem Mond rumchillt. Aber was halt, was mich, ich hatte das glaube ich auch beim letzten Mal durchaus erwähnt, was mich so ein bisschen stört, in Anführungszeichen, ist nun mal dieses typische Konzept, was man gefühlt, glaube ich, dann in jedem Arc hat, der Hauptbösewicht muss gegen Ruffy kämpfen, offensichtlich. Mhm. Und die Untergebenen werden dann alle auf die Strohhüte aufgeteilt. Und das finde ich hier ganz, ganz anstrengend, weil der eine hat ein Schwert. Gegen wen wird der wohl kämpfen? und das ist hier teilweise schon ein bisschen, und dann davon ab, die Priester fand ich zu 90% uncool.
Es gab einen Priester, den ich for reasons unknown bis heute unfassbar
witzig finde. Das ist der gegen den Chopper kämpft?
Das ist Gedatsu, der gegen den Chopper kämpft, der halt, weil der einfach diese Quirks hat, die so random sind, dass er halt seine Augen nach oben verdreht und denkt, oh mein Gott, er ist unsichtbar, wo ist er hin? Du musst hingucken, dann siehst du wieder, okay,
aber das ist ja, der war schon. Der wird sogar in der One Piece Wiki als einer der seltsamsten Charaktere in One Piece beschrieben, was einiges aussagt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, aber ich würde zu ähneln, finde ich, der, um das nochmal kurz abzuschließen, vielleicht, der wirkt halt sehr removed, weil die anderen Antagonisten in der Regel sehr stark verknüpft sind halt in der großen Overall-Story. Und dadurch, dass Skype ja nun mal halt auch sehr removed ist von dem weltlichen Geschehen, hast du halt hier einen Gegner, der da jetzt da ist und dann ist er am Ende halt auch nicht mehr da und dann ist das auch okay. Aber ich fand so von der Motivation her ist er einer der Blasseren. Mhm. Aber dafür gleicht er das halt mit seiner Art aus, was dann andere Gegner, die ähnlich blass sind, vielleicht nicht schaffen, weil er ist halt immer noch cool und krasser Gegner und dann auch witzig, wenn er gegen Ruffy kämpfen muss, so, weil diese natürliche
Grund, warum ich das als Hintergrund bei Skype heute.
Ja, ja.
Genau. Das schönsten Panel im gesamten Manga.
Ja, das ist halt einfach, deswegen, das passt, deswegen finde ich alles gut, auch wenn er selbst halt bis zum Schluss blass bleibt und dann halt ja auch nicht richtig gewinnt, aber auch nicht verliert. Also es ist halt, er startet mit seiner scheiß Arche und fliegt zum Mond.
Maxim!
Er hat gewonnen.
Ja,
also, eigentlich, also das Einzige, was er nicht geschafft hat, ist Skype hier zu zerstören. Und wenn er das nicht gewollt hätte, dann hätte ihn vermutlich auch nie an der Aufgabe.
Ja, das ist es halt so.
Wenn er einfach gesagt hätte, ich will zum Mond fliegen. Ja, hier, mach.
Ja, aber ich bin böse, deswegen möchte ich hier jetzt alles zerstören. Lel. Aber
außerdem wird Ruffy noch von einer großen Schlange gefressen.
Ich hasse es.
Ich
liebe die große Schlange.
Ich weiß nicht, das ist so, also comedy-mäßig finde ich das zum Totlachen, wenn Ruffy da halt drin ist und der Meinung ist, er ist in der Höhle und oh mein Gott, und Nami, was machst du denn hier auf einmal in dieser Höhle? Wie kommst du denn hier rein? Auf einer Seite, klar, fühle ich auch, das ist halt unfassbar künstlich in die Länge gezogen.
Ist. Jedes ist Mal braucht man.
Wie wenn er gegen Enel kämpft und auf einmal diese riesige Goldkugel um seinen Arm bekommen hat und wieder runterfällt und nochmal wieder den ganzen Baum nach oben gefahren werden muss, damit er den finalen Schlag gegen Enel setzen muss. Und ich weiß, dass gerade im Anime bin ich durchgedreht und habe gesagt, es kann doch nicht sein. Wie viel Lebenszeit willst du mir eigentlich noch klauen?
Das ist schon sehr Freezer auf Namek.
Diese ständige Verknappung von wegen, okay, wir wissen, Ruffy wird gegen Enel kämpfen. Und dann, es kommt dazu, nein, doch nicht. Und dann hat man noch mal irgendwie 10 Kapitel, wo Ruffy in dieser verkackten Schlange rumpimmelt.
Ja, aber ich muss, also, wie gesagt, ich würde auch so, genau wie Gab sagt, so von der erzählerischen Perspektive, ja, es ist ultra nervig, wie sie es nach hinten schieben. Auf der Comedy-Seite fand ich die Kapitel mit der Schlange Gold. Also auch wenn er dann da drin halt unterwegs ist und die Schlange halt einfach draußen am Leiden ist, das ist einfach. Sorry, ich mag die Schlange sowieso und dann, das war
ist ja auch großes.
Der Wächter des Himmels.
Ja. Aber weil ihr die Frage sehr gut übergangen seid, so ein bisschen. Mal abgesehen von den Ziegen mit den kleinen Flügeln auf dem Rücken, auch super seltsam, aber irgendwie cool. Die Priester von ihm mit Gedatsu und so. Gaben meinte ja schon, Gedatsu ist cool und der Rest?
Das ist ist halt relativ belanglos. Der Dicke mit der hier Prüfung der Schnüre, den sie zu dritt besiegen.
Das sind doch zwei.
Die Prüfung war ganz witzig, aber der ist egal. Der Dude mit dem Schwert gegen den Zorro kämpft, ist egal.
Aber er hat einen coolen Kung-Fu.
Ich glaube, Nico, der hat einen coolen Hund, der witzigerweise auf jeden gehorcht, der ihm Befehle gibt. Also dann auch auf Zorro.
Es ist so geil,
doch. Ich glaube, Robin kämpft nicht mal gegen den Priester. Wer ist denn der vierte Priester?
So gut sind sie. Ja, genau, die mit der Bälle gegen die Sanji, Ruffy und Lysop.
Boah, das fand ich so dumm.
An die musste ich eben denken.
Das sind die Dicken.
Dachte, dass wir die mit
die
den
dicken Brüder. Gewesen, ja.
Ja, die war auch nicht so gut.
Ist nicht einfach der.
Stehe ich auch, habe ich geskippt, weil das fand ich einfach nur
ist
doof.
Ist nicht der letzte Priester, wird doch dann auch von Enel geklatscht, weil er es aus dem Wald raus schafft, oder? Es war doch so ein bisschen antiklimatisch, glaube ich, an irgendeiner Stelle.
Nein, Enel sagt halt, okay, ich habe ja gesagt, dass nur noch 5 Leute leben. Glaube ich, wenn das so war. Und dann meinte er, ja, ach, da ist ja noch jemand.
Ja.
Und ja, Robin kämpft gegen den Anführer der Ziegenarmee irgendwie so.
Ah, ach, stimmt.
Ja. Ich wollte sagen, ich fand, die Priester waren halt krass aufgebauscht, fand ich. Also die wurden halt sehr gehypt, auch weil die Shandia ja so krassen Respekt vor denen haben und du siehst dieses Feld mit den Schädeln und dieser lange Krieg und also die waren halt dann, fand ich, sehr aufgebaut dafür, dass sie am Ende nicht so abgeliefert haben vielleicht. Aber Skypiea ist halt auch der Zeit gewesen, wo ich quasi über den Kumpel damals fast monatlich den neuen Band gelesen habe. Und dann hatte man halt so, dann hat man die halt so über ein halbes Jahr, 7 Bände, ne, also etwas über ein halbes Jahr irgendwie verteilt gelesen. Und dann waren die halt irgendwie schon ein bisschen krasser aufgebaut, als wenn du es halt so an einem Stück wegliest und dann sind sie, ja, okay, die sehen albern aus. Ja, okay, die haben halt die Prüfung. Ja, und dann sind sie halt auch vorbei. Es sind halt diese typischen Zwischengegner, die du in einem Shonen-Manga halt haben musst. Und bestimmt nicht die besten, die Oda sich jemals ausgedacht hat, aber ich habe halt für Skype ja generell einen sehr so einen Softspot in meinem Herzen, deswegen.
Ist dann auch tatsächlich einer der schwächeren Flashbacks, die wir in der ganzen Serie bekommen haben.
Den am Ende, findest du?
Ich skippe hier gerade durch die Kapitel durch, bin gerade am
Geht Ende doch auch irgendwie zwei Kapitel oder
Enel,
so.
Denn wir stellen, denn wir haben es die ganze Zeit schon angedeutet, am Ende kommt natürlich raus, dass die Insel, die Affen suchen, nicht im Meer versunken ist, sondern im Himmel gelandet ist.
Genau.
Und wir kriegen den Flashback zu Noland, dem Lügner und dem Chef von den
Shandia-Boys.
Ja. Genau. Ja.
Ey, sorry, ich finde, das ist also zum einen habe ich es halt nicht kommen sehen. Also vielleicht liegt es dann halt, ich war 14, 15, keine Ahnung, ist da vielleicht nochmal eine andere.
Der Reveal ist cool.
Aber
kommen sehen habe ich es auch nicht, aber den Flashback fand ich trotzdem.
Ich fand den Flashback mega, ich fand das sehr tragisch irgendwie, aber so cool. Es war halt, ich mochte aber auch dieses ganze Männerromantik-Fass, was Oda hier aufmacht halt, also auch wie er es bewusst anspricht irgendwie. Und diese Freundschaft und halt dieses ganze. Ich will jetzt nicht Kolumbus in gut sagen, aber halt dieses, ne, da ist ein Entdecker, der kommt an und der befreundet sich halt irgendwie mit den Leuten und es gibt kulturelle Rangeleien, aber am Ende freunden sich alle an irgendwie dann doch und dann diese Tragik mit, wir fahren wieder zurück und die Insel ist nicht mehr da und dann halt diese ganzen Sachen, die Oda halt vorher eingesprinkelt hat mit den Southbirds und so, die da halt unten sind und dann halt dem halben Haus und alles klickte so schön in place am Ende und hat so ein großes, gutes Ganzes gemacht. Und das fand ich halt echt einfach richtig, richtig gut. Und ich mochte dann halt auch Nolan, weil ich die ganze Zeit vorher ein bisschen anstrengend fand. So Nolan, der Lügner, ja, okay, es ist halt so ein typisches Wer Wolf schreit, den glaubt man nicht, Geschichte. Und dann aber, dass halt, wie er aus diesem Märchen dann quasi die echte Geschichte macht und dann halt auch die Schlange und die Glocke. Und da war halt einfach so viel drin, was mich auf so einer kitschigen Art und Weise sehr berührt hat. Deswegen ist das eigentlich einer meiner liebsten Flashbacks tatsächlich.
Ich kann es verstehen. Das ist, also ich fand den Reveal auch cool und alles. Und wie das dann alles zusammenhängt und wie alles vorbereitet wurde mit Jaya und so, das fand ich auch super cool. Aber man ist ja nicht dumm. Meistens. Und dementsprechend fand ich, war diese gesamte Flashback so unfassbar redundant, weil der ja auch ewig geht. Das sind dann ja irgendwie, was weiß ich,
Ja, so viele Kapitel sind das, glaube ich, gar nicht. Für ein Flashback fast noch überschaubar, irgendwie drei, vier Stück.
Trotzdem werden da halt auch andauernd Sachen wiederholt und wiederholt. Und das ist so, ja, ich hab's verstanden. Ja, du musst es jetzt nicht nochmal sagen.
Ja, das ist dann aber vielleicht, also ich weiß genau, was du meinst. Das ist, glaube ich, ein Stück weit aber dann auch dem Veröffentlichungsprinzip dann geschuldet, weil du halt dann davon ausgehen musst, dass ja das wird wöchentlich gelesen. Das heißt, du hast den Anfang von Jaja vor einem Jahr gelesen oder vor anderthalb Jahren, wenn überhaupt. Das heißt, dir wird das dann halt immer noch mal sehr beigefüttert. Deswegen hast du ja oft auch am Anfang immer auf der ersten Seite von einem neuen Kapitel unheimlich viel Information noch mal zusammengefasst. Gerade wenn du so Arcs hast, wo sich viel bewegt, so Alabaster zum Beispiel, die Endschlacht, da war ja am Anfang immer unheimlich viele Informationen, die du natürlich kanntest, weil du hast das Kapitel davor vor 30 Sekunden gelesen und den Band davor halt irgendwie vor einem Tag oder vielleicht auch vor einer Stunde. Das ist dann, glaube ich, aber einfach so eine dieser Sachen, die du hast, wenn du ein wöchentliches Magazin in Sammelbänden und dann auch noch die Sammelbände sehr zusammengestaucht liest, dass du halt diese Redundanzen drin hast. Plus, es ist halt dann vielleicht auch ein Stück weit geschrieben für japanische 10-Jährige, denen man die Sachen dann vielleicht ein bisschen mehr beikauen muss als einem Mit-30er Literaturstudenten so. Also ich würde sagen, du hast ein sehr viel tieferes Storyverständnis und Erzählungsverständnis als die meisten 10-Jährigen.
Danke. Ich weiß nicht, bitte. Ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung war.
Es sollte, ich will ganz ehrlich sein.
Es war ein Kompliment.
Es sollte ein Kompliment sein und mit dieser letzten Einschränkung ist es leider sehr underhanded geworden. Und es tut mir, außer tut es mir wirklich leid, weil es war einfach nur als Kompliment gedacht.
Also ich verstehe ja auch das Argument mit der Veröffentlichungspolitik, aber es ist halt etwas, was, wenn man es jetzt am Stück liest, was mir zumindest ziemlich auf die Eier gegangen ist.
Ist ja auch total fair. Also, ne?
Weil wir es vorhin kurz einmal angesprochen haben. Klabautermann.
Oh, starke Szene.
Das war schöner super. Aufbau. Schöner, schöner Aufbau.
Und dann noch schöner, als es aufgelöst wurde.
Ja, ja.
Ja, definitiv.
Also generell auch diese Party, die sie dann mittendrin einmal im Wald haben, als sie sich
mit den Wölfen,
glaube ich, durchhaben. Ja, so, und mit Gunford und so, das fand ich einfach super. Und normalerweise hast du diese Partys ja erst am Ende und ich fand es einfach schön, die hier nochmal so zwischendurch zu haben und ja, wie sich auch die neue Crew so mit Nico, Robin und Chopper ist ja auch noch nicht so lange dabei und so, wie sich das alles langsam ineinander fügt, finde ich echt schön.
Ist es euch aufgefallen, mir ist es damals natürlich nicht aufgefallen, dass Nico Robin die ganze Saga über die Strohpiraten mit Ausnahme von Raffi nicht bei ihrem echten Namen nennt, sondern für alle einen Spitznamen benutzt.
Das macht sie am Anfang, ja, doch, ziemlich lang.
Macht sie komplett durch Skype hier durch, dass sie Lissop Langnase nennt.
Bloß und, keine Personal Attachments.
Zorro, Schwertmann und
krass, also mir ist nie aufgefallen, dass sie die echten Namen gar nicht nutzt, aber ja, klar, die Spitznamen sind mir auch durchaus aufgefallen, ja.
Wo ich ja derjenige bin, der immer über das Pacing und so weiter und so fort motzt. Was mich auch noch arg gestört hat, ist dann bei dem Rennen zur Bohnenranke und zu der Stadt dann am Ende, dass die Leute aus Shandia so pisst auf alles waren, dass sie die Strohhüter auch noch angegriffen haben.
Ist halt.
Das war ein bisschen random, ja.
Ja, ich weiß, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass halt alles da oben pisst ist auf Leute von unten. Deswegen, also bis auf diese beiden netten Weirdos, die sie am Anfang aufgenommen haben. Deswegen, ja, also ich war auch so, die Shandias sind eigentlich cool, könnt ihr nicht einfach kurz miteinander reden, aber das ist halt. Nun, es ist ein Schonmange.
Das habe ich sehr oft gedacht, um mich da irgendwie zu beruhigen.
Fandest du Skype ja nicht
ja, so? Ja, nee, aber das ist ja.
Doch, ich fand Skype ja super cool. Aber, also so den Kampf mit diesem Kugelmonster habe ich geskippt. Später kommt auch noch mal so ein paar Kampfszenen, wo ich dachte, boah, Leute, ey, das langweilt mich einfach gerade so tierisch, weil hier überhaupt nichts passiert. Und ich dann wahrscheinlich auch zu wenig im Superhelden-Modus bin, dieses, oh, und wir machen jetzt hier unser cooles Auf-die-Fresse-Gerede und das ist super witzig und unterhaltsam. Und ich war so, nein.
Ja, das ist dann halt immer auch dieser Unterschied zwischen, wenn ich einen Actionfilm gucke, dann genieße ich das Geknalle oder ja, okay, irgendwann ist halt auch gut und ich möchte wissen, wie die Story weitergeht. So. Ne?
Und dafür hat One Piece zu viel Story.
Hm. Fair.
Und dann machen sie manchmal auch Story in den Kampf rein, wo ich denke, scheiße, jetzt muss ich wieder aufpassen. Und jetzt muss ich hier echt lesen und kann nicht nur Boom, Pang, Kapaui hier über den Sachen drüber lesen oder dann noch schlimmer irgendwelche Attacken, die so einen ellenlangen Namen haben. Und ich denke, oh wow, ich muss aufpassen, hier passiert irgendwas. Ach so, nein, das ist Fingerpistole in 12.000, andere Abhandlung. Und das ist irgendwie derselbe Move. Also für mich ist es derselbe Move, weil ich anscheinend die Bilder auch nicht verstehe und dann brennt irgendwer und Matze hat viel
Meinung. Thema Bilder verstehen. weil das ist eine der Sachen, die hier losgeht. Ich finde, in Water 7 fand ich es deutlich angenehmer. Aber ich hatte, als ich es gelesen habe, Gaben, glaube ich, irgendwann mal einen Screenshot geschickt und gefragt, was passiert hier?
Der war gut.
Ich habe keine Ahnung. Und ich finde das in Skype ja teilweise richtig schlimm, dass du 10 Minuten auf Panel starren kannst und keine Ahnung hast, was ist wo.
Wo ist eigentlich oben und unten? Hat er mir das gerade gespiegelt geschickt? Keine Ahnung.
Und das ist wirklich so. Ich finde, das ist eine Sache, die ich ja bei One Piece durchaus auch bei späteren Sachen, was mich immer davon abgehalten hat, ist zu lesen. Ich finde es viel zu überladen, ganz häufig. Und das ist hier in Skype das erste Mal so richtig krass. Bei der Prüfung der Bälle und eben vor allen Dingen beim Kampf zwischen Zorro und dem Schwertypen und seinem Hund. Da sind so viele Panel, die ich einfach nicht verarbeiten kann.
Und dann ist aber auch wieder so viel Text dabei.
Ja, ich wollte gerade sagen,
weil das sie ist dann ja doch irgendwas sagen.
Eine Sache, die.
Also, weil alles, was ich so.
Ja, ich bin da ganz bei euch. Das ist eine Sache, die wird halt später immer mal zwischendurch echt schlimm und dann geht's wieder für eine Arc oder für eine Sub-Arc oder so und dann ist es halt wieder. Es ist halt wieder übel und dann hast du halt gerade, wenn du diese Kombination hast aus, sie reden viel, weil sie irgendwie den Kontext von einem Kampf noch erklären müssen, weil es irgendwelche Sonderregeln gibt, wie bei diesen Prüfungen, plus halt dann irgendwie Kämpfer, Speedlines und dann jetzt ja auch noch super detaillierte Hintergründe im Wald, im Urwald, wo halt drumherum wirklich ja alles gefüllt ist, plus dann vielleicht noch bei der Prüfung der Bälle sind ja auch überall noch diese kleinen Bälle, also da ist so viel los. Das ist immer schon viel. Dann hast du teilweise so krasse riesen Textboxen in so kleinen Fetzen. Und das leidet dann halt auch enorm darunter, dass wir es halt nicht, wie die Japaner, in DIN A4 lesen dürfen, wo es halt immer noch sehr viel ist, sondern halt das immer noch in diesem runtergeschrumpften Taschenbuchformat haben, was halt das teilweise wirklich krass macht. Und ja, also da bin ich ganz bei euch. Bei Skype ist es mir nie so krass aufgefallen. Also es gibt halt immer mal wieder so Kampfsequenzen, gerade zwischen Ruffy und so, wenn dann halt einfach nur Arme irgendwo und Arme und Speedlines. Okay, cool, ja, der wird schon irgendwen hauen, das ist mir dann auch egal.
So, ja, so habe ich es halt auch gelesen für mich. Ich dachte, okay, irgendwer kriegt hier auf die Fresse, dann ein Bild, er steht auf und blutet, okay, dann hat er wohl auf die Fresse gekriegt, dann lese ich weiter und dann ist wieder irgendein Punch und irgendein super langes Körperteil. Okay, was auch immer hier passiert ist, ich werde 10 Seiten weiter erfahren.
Ja. Also ich komme halt,
steht oder halt nicht.
Genau, also ich komme halt die meiste Zeit gut klar und dann manchmal ist es halt einfach auch unästhetisch. Also ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, in Dressrosa gibt's halt so Phasen, wo du so viel unterwegs ist und so viele Charaktere an so vielen Stellen und dann hast du dazu noch überall Textboxen und boah, dann wird's halt echt anstrengend. Und ja, in Water 7 war es zum Glück sehr viel angenehmer. Ja.
Quint, Artwork? Hat der Manga.
Ist gezeichnet.
Existiert. Ist gezeichnet.
Okay, aber dann, dann die andere Frage, die wir bisher nur so halb beantwortet haben. Wie fandst du den Kampf zwischen Enel und Ruffy?
Beim jetzigen Lesen anstrengend. Das hat sich irgendwie für mich maßlos in die Länge gezogen. Irgendwie. Ich habe irgendwie gedacht, jetzt kommt der Kampf. Oh nee, doch nicht. Jetzt kommt der Kampf. Und doch nicht. Das habt ihr ja schon davon angesprochen. Als der Kampf dann war, ging er halt immer weiter und hat nie geendet. Ich war so, Also entweder, weil ich dann die Erwartung hatte, dass es an dieser Stelle jetzt endet. Ich hätte das falsche in Erinnerung gehabt. Und dann ging es ja trotzdem noch weiter. Oder der Kampf war einfach maßlos lang. Also es ist halt ja schwierig, wenn man das schon mehrmals gelesen hat und weiß, was passiert. Ja.
Ich hatte aber auch bei
irgendwie auch ein bisschen dumm. Wenn man so sagen kann, wie er ihn besiegt so nach, oder was für einen Vorteil er hat irgendwie, aber ich weiß nicht. Nicht so viel Gefühl. Ich finde halt ihn ganz cool vom Charakter her, also von den Zauberfrüchten auch her, deswegen fand ich das so ein bisschen so, dass natürlich diese Loophole mit ne, der Gumm-Gumm-Frucht nutzen.
Aber ich fand es eigentlich ganz clever, weil es wird ja immer gesagt, dass Ruffy nun mal ein Gummimensch ist und ich habe da nie dran gedacht, dass Gummi ja, natürlich keinen Strom leitet.
Ich fand das eigentlich auch ziemlich clever, aber ich bin auch bei Quint, dass ich fand, dass der Kampf selbst dann am Ende, also da sind ein paar coole Szenen drin, so ein paar coole Panels und alles, aber auch weil der vielleicht so, also ich für mich persönlich ein bisschen unbefriedigend endete, ist das immer einer dieser Kämpfe.
Findest du?
Ja, Enelhau fliegt halt einfach ab. Der, weißt du, das ist halt so.
Ja, okay, auf der Ebene. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich finde, dass der Kampf den schönsten finalen Schlag der ganzen Serie
ist. Das ist der Glocke.
Durch die Glocke durchprügelt.
Das stimmt, das einfach stimmt.
Aber guck mal, das so viel mehr episch als
das Problem dabei ist,
Crocodile oder der CP9-Dude oder wer auch immer.
Also das Problem ist einfach, dass die anderen beiden Kämpfe, die du genannt hast, da kann ich mich dran erinnern, wie sie endeten. Weil Enel ist einer dieser Kämpfe, da kann ich mich, egal wie oft ich ihn lese, und ich habe ihn wirklich oft gelesen, ich kann mich nicht dran erinnern, wie das Ding endet. Ich weiß, sie prügeln sich auf dem Schiff und er fliegt auf den Mond. Und das da dazwischen ist bei mir so ein großes schwarzes Loch. Also, weil ich weiß, ja klar, er gewinnt halt so geschenkt.
Er hat durchaus seine Momente. Wenn zum Beispiel Enel sich so denkt, okay, dann weiche ich halt mit meinem Mantra all den Attacken aus. Und Ruffy dann sagt, ja, okay, dann habe ich ja keine Ahnung, wo meine Attacken hingehen und seine Fäuste gegen die Wände ballert. Und die davon abprallen, das finde ich halt schon cool. Aber dann hast du halt auch noch, dann geht's halt, wie Quint halt sagt, dann geht's halt auch immer noch so lange, weil Ruffy dann diese goldene Kugel an die Hand bekommt und weil er dann runterfliegt und Sanji und Lysop noch die Maxim irgendwie beschädigen und
kaputt machen und Nami noch wieder hochfahren muss. Und
es ist halt, es zieht sich schon so, aber ich möchte ja auch nicht.
Es zieht sich immer noch nicht, ist es immer noch nicht Bleach-Niveau von ziehen, aber es zieht sich schon, ja.
Aber da ich ja immer derjenige bin, der hier ganz, doch verhältnismäßig viel motzt, das Siegerpanel von Ruffy ist schon mega nice, wenn er, wenn unten der Mon Cricket oder wie er heißt, hochguckt und die Silhouette von Ruffy im Himmel sieht mit dem Strohhut.
Ja.
Das war schon ein bisschen cool.
Auch halt,
das war ein bisschen cool,
dass sie die Glocke hören unten und so. Also das meine ich halt. Das ist halt dieses, was Skype ja dann mit diesem Flashback dann halt auch alles so schön rund alles zusammenbringt. So, das ist halt, das ist schon cool. Ich mag diese Arc.
Also insgesamt.
Sie mag ich auch.
Schön wär's. Schön wär's.
Ich glaube, Sascha ist der Arc relativ egal.
Es tut weh, aber ich glaube es auch.
Ich mag die Saga insgesamt verhältnismäßig, also ganz gern. Das liegt aber mehr an der Location als an dem, was passiert.
Das habe ich auch viel gedacht, weil ich es unglaublich schön fand. Also auch klar, wie wir darüber gesprochen haben, gerade in diesem Waldkampf-Gedöns war echt viel los, aber ich fand es trotzdem immer sehr ansprechend. Also es hat mir besser gefallen als jetzt dieser Wüstenstart zum Beispiel. Also das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass wir dann jetzt irgendwie, oder für mich persönlich etwas Ästhetischeres hatten.
Weil es halt dann auch jetzt anfängt, so richtig schön kreatives Setting zu werden. Also so eine Wüstenstadt, die ist halt jetzt nichts sonderlich Kreatives. Und
ich find, man merkt halt, finde ich auch.
Wolkenstadt in dem Himmel oder dann die Wasserstadt, die danach folgt oder was dann danach noch alles kommt. Das fängt an, deutlich fantastischer zu werden und dadurch auch optisch irgendwie cooler zu sein.
Ich habe auch einfach das Gefühl, dass hatte ich ja im ersten Teil schon mal gesagt, dass er so um Cherry Island rum, also um Wapols Insel rum, anfängt, sehr viel krassere Hintergründe zu verarbeiten. Und ich finde, das schlägt halt hier, gerade hier in Skype ja richtig durch, dass du merkst, okay, der hat da eine Armee von Assistenten, die ihm halt diese nice Hintergründe bauen. Und er nutzt das dann halt aber auch entsprechend. Du hast immer mehr Wide Shots, immer mehr Establishing Shots, also wirklich viel große Stadtpaneele, die du halt nicht machen kannst, wenn du wirklich so wöchentlich zeichnest. Und dann sehen die Städte halt aus wie am Anfang, die Stadt, wo er gegen Buggy kämpft, so alles so
generische Stadt.
Genau, was halt aussieht wie, okay, es sind alles Vierecke mit ein paar Holzlinien dran, so, und dann hast du dann halt 300 Kapitel später hast du halt sowas wie Water Seven, was halt irgendwie wie so ein industrialisiertes Super-Venedig ist, und das sind halt, der Sprung könnte eigentlich nicht krasser sein, so.
Man hätte Water Seven noch nicht besser beschreiben können als Stadt, das gefällt
aber
mir.
Müssen uns, bevor wir nach Water Seven kommen, durch etwas ganz anderes kämpfen.
Oh, das durch den einzigen guten Filler-Arc im Anime.
Ja, es ist ja in dem Sinne kein Filler-Arc.
Haben wir euch nicht als Hausaufgabe gegeben. Nein, es gibt nach Water 7 gibt es einen Anime-Filler-Arc, der deutlich besser ist als das, was 7. im Manga dann kommt.
Ach, mit der Insel, ne?
Gibt
mit
es den, den G8?
Oder Gefängnis?
Ja, genau. Den Marinebasis.
Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Okay.
Ja.
Dann wir müssen mal kurz zusammenfassen oder kurz anteasen, was es ist, weil ich es lange nicht mehr den Anime gesehen habe.
Der Skype hier endet ja dann damit, dass sie einen Pornogully finden, wo dann draufsteht, dass Gold Roger auf Skype hier war, und sie flüchten vor den Inselbewohnern, die in eine, weil die Skrotbande Sorge hat, dass sie mit einer riesigen Kanone verfolgt werden. Dabei ist es keine Kanone, sondern der eine Halter von der Glocke.
Aber sie haben trotzdem
Nur im Anime.
Nein, das ist im Manga.
Nein. Ich glaube, das ist auch hier. Genau.
Wow. Okay.
Ja, run away. Please wait. Und sie
und
haben
trotzdem haben sie
sau
viel Gold dabei.
Werden.
Das ist richtig.
Richtig, sind reich.
Richtig. Sind auf der Going Merry, fliegen runter. Ruffy zieht einen Oktopus aus seiner Hose heraus, den er als Fallschirm benutzt. Und im Anime ist es dann so, dass sie in einer Marinebasis, genau in der Mitte landen und dort dann 7 Folgen lang irgendwie versuchen müssen zu entkommen. Und im Manga landen sie halt ein wenig woanders.
Ja, sie landen halt im Meer und segeln weiter. Und dann lass uns mal direkt in die Water Seven Saga einsteigen mit der ersten Arc.
Ja.
Long Ring, Long
Land. Oh, ein Dark!
Ich muss sagen, ich fand die, also sie landen halt auf dieser seltsamen Insel, wo alles langgezogen ist, und ich fand die Insel so dumm. Mhm. Das war so dieses, das ist so dieses Humorniveau von, da wohnt ein Typ in der Kiste.
Ist halt nur halt als richtiger Arc und nicht nur als
auf Witz der anderen Seite, die Insel an sich und auch der Kerl, der da wohnt, das fand ich noch unterhaltsam.
Echt? Nee, ich fand gerade das nervig, und dann fängt nämlich der Teil an, den ich richtig fantastisch finde.
Wir sind da so konträr, das ist unglaublich.
Davy Backfire!
Also es gibt.
Oh, das fand ich auch so dumm. Ich habe das gelesen und
Afro-Raffi.
Dachte.
Afro-Power!
Okay, das war witzig. Die Power steckt in den Haaren. Das war wirklich lustig. Aber ich habe das gelesen und dachte, wenn ich das im Anime gesehen hätte, hätte ich gedacht, das ist safe eine Fehler. Ja. Das ist safe nur. Das hat sich einer ausgedacht, weil wir jetzt hier irgendwie Zeit überbrücken müssen, und ich lese es schwarz auf weiß im Manga und dachte, warum tue ich mir
sind,
das gerade an?
Es sind
an?
Tatsächlich
und,
nur
und
vier
auch,
Folgen
also,
Filler. Es sind nur 4 Folgen Filler in der
Art. Ja, aber
im Anime.
Es war so unnötig. Ich war so, warte, warum kämpfen wir jetzt? Und es sagen auch alle, Ruffy, nee, lass mal nicht machen. Und er so, ja, ich spiele mal hier die Captain-Karte aus und wir kämpfen jetzt, weil ich das wichtig finde. Weil Ehre und so. Ich so, du bist nicht Zuko, das darfst du nicht machen.
Natürlich,
du hast
das ist
keine Ahnung.
Ich find's, ich hab das heute gehört, kam ich selber nicht drauf. Was ich eigentlich ganz, ganz spannend finde an dem Davy Backfire, gerade im Anbetracht, wenn man weiß, was danach kommt, dass es hier ja quasi Thema ist, dass sie die eigene Strohbande aufs Spiel setzen, dass zum Teil dann ja auch kurzfristig Chopper die Bande verlässt und sie wieder zusammenkommen. Und sich dann aber ein Arc später aus sich selber heraus zerstreiten und die ganze Gruppe eigentlich fast zerbricht.
Ja, sie hätten Lysop vorher einfach mal verlieren sollen. Dann wäre so gewesen, okay, sorry Lysop, wir haben es versucht, Mann, aber leider. Und
Entschuldigung,
so,
dann hätten wir niemals den Sogeking gekriegt. Und der Sogeking ist ja mal einfach das Beste.
Willst du mir etwa sagen, dass Sogeking und Lysop die gleiche Person ist? Das kann nicht sein. Sogeking, Lysop kommt aus Syrup Village und Sogeking kommt aus Sniperland. Sniperland ist in deinem Herzen.
Ja. Was unterstellst du mir denn hier für irgendwelche Aussagen? Also ich bitte dich.
ich mag die. Das Einzige, was ich an der Arc ganz spannend finde, ist die Theorie, dass ganz am Ende von One Piece entschieden wird, wer Piratenking ist zwischen Shanks und Ruffy mit einem Davy Backfight.
Wow.
Okay, von der Theorie habe ich noch nie gehört und ich finde sie fantastisch.
Das, ja, das ist halt irgendwie, ich hatte das irgendwo gelesen, das fand ich ganz cool. Aber ich finde halt Foxy unfassbar dumm und ätzend und scheiße, ja, und nervig, ja, und nicht, ja, witzig.
Nein.
Also du hast so ein paar witzige Charaktermomente mal wieder, weil man mittlerweile seit 300 Kapiteln irgendwie seine Charaktere kennt und das auch mag, wenn dann Zoro und Sanji zusammen gezwungen werden, irgendwie dieses Spiel zusammen zu spielen und sich nur dabei sind, gegenseitig anzupissen. Bis sie dann halt für den einen finalen Angriff zusammenarbeiten müssen und dann das gegnerische Team auch innerhalb von einem Trittschlag auseinandernehmen. So. Also es, ja, sind witzige, cool, Kombinationen dazu, aber an sich hätte ich es auch nicht gebraucht. Was ich hingegen ganz schön finde an dem ganzen Arc, ist auch nochmal wieder so ein bisschen dieses erweiterte Worldbuilding, dass du halt diesen Dude hast, der seine Gruppe verloren hat, mhm, also diesen einen Mann, der da wohnt. Mhm. Und dann sagt er ja auch, dass die Flut kommt, weshalb er die Inseln überqueren, ja, kann. Was ja dann einen Arc später die gleiche Flut ist, logischerweise, die, mhm, Water Seven trifft.
Ja, okay. Jetzt, ja, also nett. Aber hätte es Foxy dafür gebraucht?
Habe ich so nicht gesehen.
Ich weiß nicht.
Nee, natürlich nicht. Aber wie gesagt, Foxy nehme ich da nochmal raus.
Ja, das Ende der Arc finde ich auch, ja, mega gut mit Aokiji. Aber auch diese gesamte Zeit, dieses, ja, und der Schiedsrichter kommt von den Foxy-Piraten. Lü. Ja. Meine, ja, Fresse.
Und sie schummeln die ganze Zeit.
Das ist so langweilig. Da
ja, so, wobei alle,
ich
muss
halt einfach, es ist konsequent, es ist witzig, es ist,
nee,
dumm.
Es ist ja, klar, nicht witzig.
Dumm. Okay, ich finde Foxy selbst halt auch einfach sehr, sehr, sehr unterhaltsam, mhm, und halt irgendwie seine ganze Piratenkarriere darauf auszubauen, die stärksten Mitglieder aus anderen, Mannschaften irgendwie einzukaufen oder einzuklauen. Und dann halt auch, also wie gesagt, diese Konsequenz, wir sind Piraten, natürlich schummeln wir. So, also ich weiß nicht, ich fand das alles.
Ja, aber dann dürfen die anderen nicht schummeln.
Der,
so,
bäh. Nee, du darfst dich ja nicht, wenn der Schiedsrichter sieht, ne? nee, sorry, also der perfekte Palette-Cleanser zwischen zwei super großen, super epischen Arcs. Da brauchst du, genau, es sind nur 19 Kapitel. Ist halt nix.
Fühlt so, sich der Anime so hat viel mehr härter an
gezogen. Klar, wenn man super.
Das waren zwei Bände.
Drei Bände sogar.
Boah, also nee, für Scheiße sind drei Bände zu viel.
Nee, ja, sorry, es ist halt einfach keine Scheiße. So, also,
doch.
Ja, es ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack, aber.
Doch.
Quinn kotzt.
Nein, Quint ist, das ist genau das Gegenteil.
Außerdem, der eigentliche Davy Backfire, der wird ja keine drei Bände.
Nein, es ist sein, ja, es ist kämpfen, die ganze Long Ring, Long Land. Ja.
Der Unterschied ist halt, weswegen ich zum Beispiel das mit der Insel ganz lustig finde, so, das ist dann halt für ein Kapitel oder so, wo dann der Dackel oder die Giraffe kommt. Ist es halt, das ist so ein Gag, der da kommt dann halt einmal und dann ist auch gut. Aber dieser Davy Backfight spielt halt die gleichen Situationen immer und immer und immer wieder aus. So, ich finde den Endkampf zwischen Ruffy und Foxy, den fand ich okay. So auf dem Foxy-Schiff, wenn Foxy auch dann so tut, als ob er Koch wäre und Ruffy, ah ja, okay, danke. Das sind dann halt so die Gags, die funktionieren dann einmal. Aber es zieht sich so endlos. Es ist einfach langweilig und du weißt ganz genau, am Ende wird sich hier auch so gut wie nichts verändert haben.
Aber das ist doch die Idee,
ja,
das ist langweilig.
Guter Punkt.
Ja, vermutlich wären zwei Spiele, hätten zwei Spiele ausgereicht, aber zwei Spiele, dann kannst du halt
eben, auch wirklich ganz ehrlich, hätte es irgendwas so geändert, wären sie runtergefallen oder wären sie angekommen und hätten Aokiji direkt getroffen.
Da hast du tatsächlich recht. Die Tatsache, dass sich wirklich gar nichts ändert am Status quo, spricht nicht für den Davy Backfight. So, es ist auf einer Seite natürlich, hat Sascha da auch nicht ganz unrecht, du hast zwei große Arcs, du hast danach einen sehr, sehr emotionalen Arc und das jetzt halt nochmal so richtig Blödsinn, um dich mental ein bisschen.
Ich habe halt das Gefühl, dass das
vorzubereiten.
Dass es eine Sache ist, die Serie halt zwischendurch dann auch mal braucht, auch sowas wie die Duval Fish Raiders später, das hilft euch jetzt wahrscheinlich weil ihr es noch nicht gelesen habt, aber das ist auch nur eine okaye Arc so, aber du hast die halt zwischen du brauchst halt einfach
zwei riesigen genau, Brettern. Genau,
das ist, glaube ich, was dann halt wichtig ist, damit so eine Serie. Das ist ja dieses Ding, wenn du immer nur von Höhepunkt zu Höhepunkt springst, hast du keine Steigerung mehr. Irgendwann verliert das diesen Fizzle. Und ich glaube, ja, also es mag diese Arc selbst mag jetzt Geschmackssache sein und mag euch nicht gefallen haben, ist ja auch total legitim. Humor ist ja nun mal auch irgendwie subjektiv. Aber
ich finde den retardierenden Moment, das hätte es in dem Fall aber auch so gar nicht gebraucht, weil du halt die Geschichten immer doch sehr viel Aufbau haben. Und da gerade im Aufbau haben die Geschichten ja auch meistens dann ihre Humorspitzen. Und
ja, wie gesagt, ich bin einfach mal froh, dass ich mich nicht 10, 15 Bände mit einem Thema auseinandersetzen muss, sondern halt hier irgendwie, ich habe halt gelacht, ich fand's witzig. Aokiji ist halt, und generell damit werden halt die Admiräle irgendwie eingeführt und mal klar gezeigt, was die so drauf haben. Und dass halt die Stakes irgendwie in Bezug auf Robin werden irgendwie angeteased, so, was halt in der nächsten Arc wichtig wird. Und dann finde ich halt auch, es ist halt einfach so plain fun. Es ist ein bisschen wie, ja, man One Piece Film gucken, die sind halt auch nicht wichtig für den Status quo, aber die bringen trotzdem Spaß. Und dann, weiß ich, wie gesagt, es ist dann halt drei Bände, wenn du die halt in Sammelbänden liest, dann blätterst du dich da halt eh durch und dann ist es eine halbe Stunde. Wenn du die nicht jeden Tag ein Band liest und halt dich dann mega dort durchquälen musst irgendwie. Dadurch, dass es halt dann viel Kampf ist, ist es dann halt auch wirklich viel Blättern. Also vielleicht, weil ich relativ schnell lese, ist vielleicht dann auch mein Zeitinvest nicht so groß und meine Schmerzgrenze anders. Keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall nicht so scheiße.
Quint.
Und möchte die Lanze hier für die Fans vom Davy Backfight brechen, da wir hier offensichtlich in der Unterzahl sind.
Wir haben Quints Meinung noch nicht so richtig gehört, deswegen Davy Backfight. Foxy the Silver Fox. Danke.
Fand ich scheiße. Das war einfach alles ungerechte Scheiße. Und das hat ich richtig gemacht.
Aber dann, wenn du schon dran bist, Aokiji dann, als Admiral, General, was ist Admiral, ne?
Admiral.
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 Vizeadmiral?
Admiral. Admiral, Admiral, einer von den drei Admiral, okay. Admirälen.
Also stimmt, Großadmiral, dann Admiräle sind ja eher, und dann gibt es die Vizeadmiräle. Ja, okay. Ja, geil. Also ich das ist so, eigentlich finde ich das spannender, was in der Welt so außerhalb von der Strohhutbande abgeht. Also ich weiß nicht, ob das Treffen mit Shanks und Whitebeard schon stattfand.
Shanks ist auf dem Weg zu Whitebeard.
Ah, okay.
Ich hab's eben nochmal nachgeguckt. Aber ja.
Sowas halt, das ist halt mega, mega nice. Einfach diese krass mächtigen Wesen da durch die Gegend ziehen und auch halt Aokiji, Blaufasan, glaube ich auf Deutsch.
Blauer Fasan.
Heißt. Und einfach die komplette Bande einfach komplett zerlegt einfach. Ohne Chance, dass sie sich
nach einem kleinen Mittagsschläfchen konnten.
Ja. Nach einem kleinen Und der wird auch schon, glaube ich, öfters vorher angeteased, dass da irgendwie so ein Typ auf dem Fahrrad übers Meer fährt.
Ja.
Oder so, ne? Also immer wieder mal in der Ferne. Das ist schon irgendwie witzig, dass es dann plötzlich her ist.
Ich finde es auch ganz cool,
mag ich sehr gerne.
Dass aber auch hier schon so ein bisschen angeteased wird, dass er ja mit den Strohhüten an sich nicht so das große Problem hat.
Es ist auch ein spannender, spannender Charakter, auch der diese ganze, da ja danach auch ganz groß um die Marine und die Weltregierung und sowas geht, dass es da halt auch unterschiedliche Interpretationen davon gibt, dass du halt so einen Admiral hast wie Blauer Fasan, der halt sagt, okay, ihr seid zwar Piraten, rein technisch könnte ich euch jetzt gefangen nehmen, aber ihr seid mir egal, dementsprechend muss ich es nicht machen. Oder du hast aber genauso gut so einen Dude wie Smoker, in Loketown gehabt, der halt Raffi nur gesehen hat, sagt, du bist ein Pirat, ich nehme mich jetzt fest. So, dass da sehr unterschiedliche Interpretationen von Recht und Gerechtigkeit anscheinend
genau,
vorherrschen.
Genau, du hast ja auch so jemanden wie Garp noch irgendwie oder halt auch Ratte damals bei Along.
Oh ja.
Also die Marine ist ja absolut grauer Mitspieler irgendwie in dem Thema.
Ich bin gerade überlegen, was die beiden an den Admirale sind. Der Lava.
Magma.
Ja, genau.
Und der Lichtdude. Der
Lichtdude, ja.
Genau. Und der blaue Fasan, genau, weil wir es noch nie erwähnt haben, hat Eis.
Doch, roter Hund und gelber irgendwas.
Der blaue Fasan hat Eiskräfte, das haben wir noch nicht erwähnt.
Genau.
10 von 10 cool, also ich meine. Wow.
War der Pan...
Bester Dude überhaupt. Gut. Nee. Der war tatsächlich nicht beabsichtigt. Der ist halt wirklich so nice.
Ja, dass er dann auch dem, dem Kerl von der Insel einfach hilft. Oh ja, du musst da hin, hier. Und
friert das ganze Meer ein und du denkst dir als Leser nur, wow, okay, keine Ahnung, wie wir jemals gegen den gewinnen sollen.
Das ist halt, finde ich, auch echt nochmal so ein schöner Weckruf, dass da halt Mächte unterwegs sind, die halt ernst zu nehmen sind, so was dann halt jedes Mal, wenn die Big Player irgendwie auf die Bande treffen, wo du merkst, so, puh,
da ist noch okay, Long ist Way. Dann,
ja, und das mhm. finde ich echt immer, weil ich meine, die haben jetzt jemanden besiegt, der sich Gott nennt, so, und das ist halt, dann denkst du immer so, okay, was soll danach noch kommen? Und dann merkst du halt, ja, okay. Also klar, Gott ist hier jetzt nur ein Titel und nicht tatsächlich irgendwie eine höhere Entität oder sowas, aber.
Und im Grunde genommen haben sie ihn ja auch nur besiegt, weil Ruffy einfach sein Kryptonit war.
Ja, nun. Ich glaube, Oda hat irgendwann auch mal oder was heißt, ich gehe fest davon aus, also Oda irgendwann auch in irgendeiner dieser Fanpages mal gesagt hat, was das eigentliche Kopfgeld von Enel auf dem Meer gewesen wäre. Das wäre halt um ein Vielfaches
höher. Enel wäre Enel normal auf der Grand Line gewesen, der hätte ja einfach nur mal seinen Finger ins Wasser halten müssen.
Ja, das wäre schon unpraktisch gewesen. Das
kommt noch erschwerend hinzu, also. Ja, dass sie halt wirklich nur gewonnen haben, weil Raffi halt aus Gummi besteht.
Wollen wir uns in die zweite Arc
fahren? Die Saga!
Bitte.
Ja, genau.
Oh, eine der absoluten höchsten Höhen, die diese Serie.
Muss ich sagen, bin ich ganz bei dir.
Genau.
Ja.
Also die Water 7 Arc, der Water 7 Saga, Redundanz, was bist du? 53 Kapitel, 322 bis 374. 37 Episoden bis 263 und 6 Bände 34 bis 39. Und wir kommen an in beschriebenem Water 7 auf der Suche nach einem Schiffszimmermann. Zimmermann.
Vorher wird ein Riesenfrosch umgehauen.
Genau.
Ein Riesenfrosch versucht, einen Zug aufzuhalten.
Genau.
Was am Ende der Saga oder in der Mitte der Saga durchaus Sinn ergibt, warum er das.
Ja, ja, das ist halt wieder so dieses typische Oder-Ding. Ja, ich setze hier irgendeinen random Gag rein und am Ende ist der emotional mega schwer. Und
ja. Denkst dir, wow, okay.
Ich habe über ihn gelacht, wie konnte ich jemals über ihn lachen? Frosch, nein. Ja.
Ja. Und halt auch halbwegs wichtig dann für später auch die Dame im Bahnhofsgebäude.
Ach, du hast da auch da wieder so eine unfassbar schöne Szene, wie sie Nami die Karte gibt und Nami ist die Navigatorin und denkt so, okay, cool, ich habe hier eine Karte und dann klappt Nami die Karte auf und das ist einfach nur so eine krude Zeichnung mit hier sind die Zugstrecke, da ist die Insel, du bist da und du siehst einfach, wenn du im nächsten Panel dir das nächste Panel anguckst, siehst du im Hintergrund, wie Nami wutentbrannt die Karte auf den Boden schmeißt. Das ist halt scheiße. Während Raffi dabei ist, eine Meerjungfrau zu malen. Ah, nee, Quatsch, ein Schiffszimmermann, der 5 Meter groß ist.
Ach ja. Da habe ich auch noch eine Frage, aber ich glaube, das klären wir später auf. Weil ich bin nicht so ganz zufrieden mit ihrer Wahl am Ende.
Sie erreichen auf jeden Fall Water 7 und suchen sich nach einem, schauen sich nach einem Schiffszimmermann um, denn die Going Merry muss dringend repariert werden. Und sie geht dann nach Galera hin. Und Galera, die
sie teilen die Gruppe auf in 4 Gruppen. Zorro bleibt am Deck des Schiffs, um das Schiff zu bewachen.
Sanji, Robin und Chopper.
Sanji, Robin und Chopper gehen in die Stadt.
Zum Einkaufen.
Richtig, Raffi und Lissop und Nami gehen mit dem Gold los, um das zu Geld zu machen.
Mit den unfassbar geilen Seepferden.
Ja, und auch diese ganze Gestaltung der Stadt, dass sie dann halt sagen, okay, wir haben hier sogar Fahrstühle, quote unquote, und die ganze Interkonnektivität der Stadt, das ist unfassbar cool, wie die aufgebaut ist.
Ja, auch wirklich viel draus gemacht aus der Idee von, okay, wir haben Venedig, das versinkt langsam im Meer. Was jetzt an sich halt Real-World-Beispiel, okay, nicht so kreativ, aber wie sie das hier mit dieser hochgestapelten Ringstadt irgendwie aufgebaut haben, deren Hauptding ist es, Schiffe zu bauen, ist halt irgendwie schon mega nice. Genau, sie besuchen dann Galera, den Top-Schiffbauer, geführt von Iceberg, dem Bürgermeister der Stadt.
Der einen sehr schönen Bart
und,
hat.
Ja, und unterhalten.
Oh ja, Mann, der war generell sehr schön.
Lernen da die Schiffsbauer von Galera kennen, alles ziemlich coole Dudes. Und Ecki.
Wen hättet ihr am liebsten in eurer
Gruppe? Wollen wir das jetzt schon klären?
Ecki.
Direkt als erstes gefragt. Ja, jetzt als allererstes. Ecki.
Oh, das ist auch gut. Ja, Polly ist ein guter.
Ja, sofort hätte ich Polly gehabt. Wobei Ecki ist
Lissow. Ja, genau. Ecki ist Lissow.
Ecki hätte ich auch gerne gehabt, aber.
Der ist halt so sympathisch und der ist eine Giraffe, ich weiß.
Ja, außerdem ist er auch wieder Grund von unfassbar gutem Humor, wie sie zu dritt vor ihm stehen und Raffi und Lissow was sagt und Raffi dann Ecki antwortet. Weil der Meinung ist, dass das Lissow wäre.
Generell, diese Dreistigkeiten, den Charakter zu bauen, der einfach exakt aussieht wie Lissow, nur mit einer
und viereckigen cool
Nase
ist.
Statt einer roten Nase. Ja, fair.
Ja. Er ist tatsächlich und, cool. Aber ich finde halt, Pauli hat halt schon von sich aus eine sehr schöne Dynamik einfach mit denen. Auch
Die Seile sind cool, sein Gadget,
ja,
sein
und Design. Auch, ich glaube, man hätte keinen zweiten Raucher in der Gruppe haben wollen und halt, wie zieht ihr euch eigentlich an?
ich glaube halt auch, dass halt noch ein Charakter, der sich die ganze Zeit streitet, also dann hättest du halt einfach noch einen dritten Zorro dazu, also so Zorro, Sanji und Pauly, das wäre dann einfach nur noch mehr Streiterei. Und ich glaube, dass so ein Gag Stifter, der dann von allen bewundert wird, vielleicht noch ein bisschen cooler. Auch wenn ich auch echt lange gebraucht habe, um mit Frankie
warm zu werden. Ich finde Frankie sau anstrengend und nee.
Ja, warte mal, bis du Brooke triffst.
Ich habe ihn schon getroffen.
Ich habe auch. Im Anime anstrengender. Also
bei Frankie.
Ja, ihn nicht hören zu müssen.
Ja, im Anime fand ich ihn super ätzend. Und jetzt, wo ich so seine Backstory gelesen habe und so, dass er auch so ein bisschen mehr Emotionen dabei hatte, beim Anime dachte ich so, okay, warum läuft dieser komische Typ in seiner Unterhose hier die ganze Zeit rum?
Badehose.
Ich finde ihn auf so vielen Ebenen richtig eklig. Und jetzt so im Anime dachte ich so, im Manga war ich so,
du bist okay, nur 1% weniger eklig.
Finde ich nicht mehr so scheiße. Ja, genau, ich war so, ey, ne, wenn du mit einer tragischen Backstory programmiert worden bist, dann kann man
nicht. Es ist One Piece, jeder hat eine tragische Backstory.
Ja, aber deswegen, also ich mochte Iceberg halt auch wesentlich lieber und deren Flashback-Szene zusammen fand ich halt auch super. Also das war schon irgendwie schön und keine Ahnung, ich fand Iceberg irgendwie super cool und alles andere war mir auch ziemlich egal.
Den hätte ich auch gerne mitgenommen, definitiv.
Ja, also ich meine, das war klar, dass sie den nicht mitnehmen können irgendwie, weil er war so, oh ja, Stadt und mein Leben hier.
Halt
aber ich dachte so, das wäre natürlich
bisschen die falsche Generation. Der ist halt eher so diese Shanks-Generation.
Ja.
Und die sind ja gefühlt einfach schon einen Schritt weiter, als jetzt nochmal mit Ruffy unterwegs zu sein.
Aber Frankie wirkt ja zumindest sehr viel älter.
Frankie ist auch sehr viel älter.
Stimmt, er ist ja genauso alt,
definitiv
ne?
älter.
Wie Iceberg. Ich würde sagen, er wirkt halt nur nicht so alt. Ich glaube eher so rum.
Genau. Ja. Also er ist schon der mit Abstand älteste Strohut.
Ja, er ist auf jeden Fall über 30.
Jetzt noch.
Ja, Kapper, Schmapper, ja, du hast recht, es gab ja den anderen, der ja offenkundigerweise sehr alt sein muss.
Spoiler!
Darf ich deine Unterwäsche sehen?
Es wird schön.
Okay, emotionale Höhen und Tiefen fangen an in dem Arc, denn während wir bei den Schiffsbauern sind und Lissop mal schnell zur Going Merry hüpft über die Dächer und Raffi völlig begeistert ist,
wie cool der sich durch die Gegend bewegt. Cool. Das war im Anime im Intro immer die geilste Szene, wenn Ecki da über die Dächer fliegt.
Ich find's auch so geil, wenn später Raffi dann zwischen den Häusern stecken bleibt, wenn er genau das gleiche
hat. Ja, ist auch versucht.
So dumm, aber.
Kommt er zurück und hat die Hiobsbotschaft, nämlich, dass die Going Merry nicht zu reparieren ist. Und es auch überhaupt nicht geht. Also sie könnten das Schiff 1:1 nachbauen, aber auch das hätte nicht den gleichen Charakter. Und die Going Merry ist ja auch nie für die Grand Line gemacht worden. Wer sich an Syrup Village erinnert, das ist ein Schiff für die für den South Blue.
East Blue, oder?
South Blue, ich glaube, sie kommen aus dem South Blue. East Blue. Der aber auch das ruhigste Gewässer ist und dass sie überhaupt so lange durchgehalten hat, ist schon ein Wunder. Das Problem an dieser Information ist, dass ein wichtiges Mitglied der Strohbande die überhaupt gar nicht mitbekommt, Nämlich Lissop, denn Lissop ist währenddessen was ganz anderes passiert.
Der wird von Frankie
entführt, ne? Der wurde nämlich von der, dem wurde das Geld geklaut, oder zwei Drittel des Geldes geklaut. Und ja, ist natürlich jetzt vollständig emotional zerstört, weil er der Meinung ist, dass das Geld weg ist und sie deshalb die Flying Lamp nicht reparieren können. Und versucht, die Frankie Family aufzusuchen, um das Geld zurückzubekommen, wird nochmal wieder verdroschen. Und ja, wir haben einen weiteren Arlong Park-Moment, wenn wir die Kämpfer der Gruppe sehen, die versuchen, Lissop zu rächen, während sie die Frankie Family auseinandernehmen.
Das war echt sehr befriedigend.
Und währenddessen hört es aber mit den Mysterien nicht auf. Denn während Chopper und Nico Robin durch.
Okay, mach Matze. P9.
Genau das. Während Chopper und Nico Robin durch die Stadt wandern, verschwindet Nico Robin auf einmal, weil eine maskierte Gestalt an ihr vorbeigeht und drei Zahlen und ein Buchstaben-Zahlenkürzel ihr ins Ohr flüstert.
Und auf einmal ist sie weg.
Ja. Auf einmal ist sie weg. Keiner weiß. Alles wirkt sehr dubios, wo es doch so schön und einfach und simpel eigentlich angefangen hat.
Aber ist ja, mein Gott, Aokiji hat es vorher gesagt.
Ja. Keine Frage. Also Raffi, Zorro, Chopper und Sanji zerstören dann die Frankie Family, den Hideout der Frankie Family, erfahren aber, dass das Geld schon lange weg ist, weil nämlich Bruder Frankie das Geld mitgenommen hat, um Holz zu kaufen.
Den wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen haben, tatsächlich.
Und dann taucht er auf und wirkt maximal belanglos, um es freundlich zu sagen.
Die Friese in dem Moment. Und der Stern auf der Brust und dann halt der Speedo und das Hawaii.
Und seine beiden Sisters, die irgendwie diese rechteckige Frisur haben, Quadratfrisur, und es wirkt alles so. Okay, nee, geh weg. So, wenn das jetzt der Konflikt der Insel ist, dann hätte ich gerne eine neue Insel. Irgendwie.
Nee, aber zum Glück.
Denkt man sich vielleicht in seinem jugendlichen Leichtsinn.
Schraubt sich das sehr schnell sehr hoch, angefangen ja mit der Lissop-Situation.
Richtig, die wir dann aufklären müssen, denn wir treffen uns auf der Going Merry wieder. Raffi hat sich entschieden und in einem Part der Saga, der so unglaublich schön und irgendwie auch authentisch geschrieben rüberkommt, geht es dann darum, dass sie sich, dass Raffi kundtut, dass sie sich von der Flying Lamp trennen wollen.
Müssen ja eigentlich eher.
Was Lissop, ne? müssen sogar, ja, was Lissop nicht nachvollziehen, also was Lissop nicht schmeckt. Weil der das Gefühl hat, weil er sich in der Situation sicherlich mit der Going Merry irgendwie identifiziert und das Gefühl hat, dass er auch nur ein schwaches Mitglied der Truppe ist. Und man
Danke.
Jetzt
er versucht. Auch. Ja, klar, es spielt in seiner Arc.
Er ist kämpferisch schwach, aber gerade zum Ende des nächsten Arcs hat er ja auch sein Shining Moment.
Ich finde,
ja, Nami ist kämpferisch auch schwach, aber sie ist halt nicht ätzend.
Ja, ich finde halt, dass gerade jetzt, dass halt der, dass er sich halt jetzt Lissop nimmt, der Oda, und halt daraus einen Charakter macht, mit dem man arbeiten kann. Dass er halt weggeht von,
nein,
okay, ich bin halt irgendwie nervig und hab Angst und meine Kämpfe sind nervig, und mit diesem ganzen Kippen von, weil er, das Schiff kommt ja quasi von dem Mädel, in das er verknallt ist, und von seinem Dorf, und da, ne, da hat er diese krasse persönliche Verbindung zum Schiff. Und dann halt seinem Captain zu widersprechen und der Sache halt zu sagen, nein, ist nicht, wir können das Schiff nicht zurücklassen. Und er steht halt sehr viel, also das erste Mal so richtig für sich ein und für seine Meinung. Und es ist nicht nur, Angst, so. Und dann das kämpft er halt auch auf eine extrem clevere, harte Art und Weise mit Ruffy, was man ihm halt vorher nicht zugetraut hätte. Und ja, klar, irgendwie jeder muss mal mit Ruffy kämpfen und das kann man jetzt gut finden oder auch nicht, aber in dem Fall, finde ich, war es ein sehr epischer Kampf, plus es kommt halt diese große Flut, also ein großer Sturm auf die Stadt.
Es dauert aber
und
noch.
Das Schiff, ja, aber es fängt halt hier an, es fängt ja jetzt an zu regnen, es fängt ja, also dieser, es gipfelt dann ja alles so in diesem Sturm.
Das und ist noch am Abend davor, der Abend, da passiert ja noch was ganz anderes.
Ja, aber es regnet ja schon.
Und so. Also es es ist halt auch irgendwie glaubwürdig, das, was passiert. Das ist so das, was ich an dieser ganzen Szene so unfassbar schön finde, anders als jetzt dieser völlig an den Haaren herbeigezogene Kampf von Zorro und Ruffy auf Whiskey Peak, der so überhaupt ja keinen Sinn ergeben hat, wenn man mal drüber nachgedacht hat. Ist das eine Unterhaltung, wenn man die liest und man sagt, ja, okay, ich kann bei beiden Seiten verstehen, warum sie an diesem Punkt angekommen sind. Du, Ruffy als Kapitän, der halt einfach dafür sorgen muss, dass seine Crew irgendwie ein Schiff hat, was funktioniert. Und Lysop, der halt genau diese Sorge hat, dass sagt, okay, wenn wir jetzt anfangen, Dinge auszutauschen, die nicht funktionieren, so, dann werde ich auch irgendwie ausgetauscht und da ein Problem mit hat. Und du dann auch so unfassbar schöne Charaktermomente von der kompletten restlichen Crew hast, so von Sanji, der Ruffy wegtritt, als Ruffy dann kurz davor ist, Lysop aus dem Team rauszuschmeißen, sagt, mach das nicht, denk doch mal drüber nach, was du dir sagen möchtest, und Nami, der das alles überhaupt nicht passt, die der Meinung ist, dass ihre komplette Familie, die sie ja gefunden hat, hier zerbricht, und Zorro, der zum ersten Mal der emotional Erwachsenste der ganzen Gruppe ist und halt sagt, Ruffy ist unser Kapitän, wenn wir ihm nicht folgen können, bin ich der Nächste, der geht. So, wenn
allein
wir nicht
Strang ziehen.
Ist unfassbar schön geschrieben, unfassbar nachvollziehbar, was da passiert. Aber es macht dann halt auch diese ganze Thematik, den ganzen Kampf zwischen Ruffy und Lysop halt so.
Ich bin hart. Auch durchaus bei euch, dass es ein sehr, sehr guter Moment ist. Ich kann auch, wie gesagt, die beide Parteien nachvollziehen und weiß auch und finde auch Lysops Kampfstil da cool. Aber ich bin auch bei Milena, dadurch wird er nicht unbedingt sympathisch.
Ja, vor allem, weil als er dann sagt, so, dann gehe ich halt. Ich so, ja, bitte geh. Geh einfach. Und es ist hier niemand traurig drum. Und ich habe mich dann mit meinem Bruder drüber unterhalten, weil ich war so, oh ja, ich bin jetzt gerade dabei angekommen, wo Lysop die Crew verlässt. Und mein Bruder so, ja, dir ist aber klar, dass er wiederkommt. Ich so, leider, das ist das Problem, dass du die ganze Zeit weißt, irgendwann taucht er nochmal auf und du musst jetzt einfach jede Seite ohne seine Fresse genießen. Wow. Weil du weißt,
er hat
kommt
dann
schneller
eine Maske
zurück, auf, als Gott. Dir lieb ist.
Warum liegt da eigentlich Stroh?
Aber du weißt ja, also du bist Ruffy.
Er ist der Soge King von der Insel der Schützen.
Dafür ist er aber, wenn du am Anfang des Mangas, gibt es ja immer diese Doppelseite, wo die Crew aufgelistet wird und so. Und ab dem Moment, wo er gegen Ruffy verloren hat, ist er nicht mehr Teil der Strohbande. Dann ist er direkt unten außerhalb dieser kleinen Blase draus. Dann wird einzeln gelistet cool. als Lysop.
Genau, damit
ja. Lysop, also als kleiner... Typ, zu ihm kannst du ja auch nichts mehr sagen. So, was macht er denn? Er ist einfach völlig unnötig. Alle Kämpfe, wo er mit dabei ist, sind so, ja, okay, wir haben jetzt hier irgend so einen ganz runtergeschraubten Charakter, dass er nicht sofort stirbt, dass er für die drei Leute, die ihn cool finden, dass er auch ein bisschen Screentime haben darf.
Milena, wenn du in der Situation wärst, wie würdest du gegen eine Pistole kämpfen, die einen Hund, eine Hundefrucht gegessen hast? Wie würdest du dieses Problem lösen?
Nicht mit einem angeblich 10.000 schweren Hammer, der nichts wiegt.
Ja, ich fand das so gut.
Der war schon witzig.
Nee, aber
ja, same.
Aber ja, Matze hat nicht ganz unrecht, die Aqua Laguna folgt erst noch, denn es passieren
aber
andere Dinge, während die Gruppe...
Sie wissen aber ja, dass die Aqua Laguna kommt.
Da und noch alle, nicht. Zumindest die Strohhüte wissen das noch nicht.
Okay.
Hat das nicht der eine Typ da schon gesagt? Den?
Okay. Ich weiß nicht, es wird ja auch die ganze Zeit von Sturm und die Flut kommt und bla bla bla. Also ich habe das Gefühl, es wird, bevor sie in der Stadt ankommen, wird ihnen das gesagt, dass ein Sturm kommt. Also natürlich wissen sie noch nicht, was Aqua Laguna ist, aber dieser Sturm ist die ganze Zeit im Background halt ein wichtiges Thema.
Ja, weil ich der Meinung bin, dass es erst sozusagen mit der Enthüllung, in Anführungszeichen, wichtig wird, dass es einen Mordanschlag auf Iceberg gab.
Stimmt. Richtig. Und Nico Robin, nachdem Lysop die Gruppe verlassen hat, Zorro und Sanji begegnet und auch sagt, dass sie die Strohbande verlassen möchte. Jo. Wir jetzt zwei
und
Mitglieder weniger
für
sind.
Für den Mordanschlag werden die Strohhüte verantwortlich gemacht, denn wer könnte das wohl ausgeführt haben? Nicht Nico Robin.
Yes. Genau. Viel Spaß, viel Action.
Denn es werden Pläne gesucht für ein Superschiff.
Es ist nicht Poseidon, es ist...
Es ist Poseidon.
Ja, es ist der Baupläne.
Es ist die Poseidon.
Und dann kommt halt raus, dass Frankie und Iceberg zusammen die Schüler von Tom waren und Tom der Schiffszimmermann war, der das Schiff von Goldie Roger gebaut und hat.
Dafür hingerichtet wurde.
Unter anderem, ja.
Yes.
Hingerichtet werden sollte.
Und, da, und dann aber den, den Meerzug gebaut.
Den Puffing hat. Tom. Ja. Ist auch ein guter Name yes. irgendwie für einen Zug.
Auf jeden Fall.
Und der andere und der,
Zug
und der,
hat einen geileren Namen. Das war einfach nur Rocket, oder?
Stimmt, Rocket Tom.
Ja, das ist der Beta-Versionszug.
Der zweite. Ja. Genau, und die nie auf die Schienen gegangen ist, weil die einfach die ganze nur Vollgas.
Passt. Richtig, und der Frosch, den wir am Anfang des Arcs gesehen haben, auch ebenfalls mit Iceberg und Frankie zusammen bei Tom irgendwie aktiv war. Genau. Und deshalb vermutlich so pissig auf den Zug ist, weil der Zug am Ende Tom nach Enes Lobby gebracht hat.
Und was aber auch, was ich hier ganz cool fand, wir hatten ja schon, Sir Crocodile hat ja auch nach den Waffen gesucht. Dann hatten wir auf Skype ja nun mal den Hinweis. Und hier ist es jetzt aber tatsächlich so, dass Tom die Baupläne hatte für Poseidon.
Die Pläne tauchen tatsächlich auf, ja. Aber die Pläne sind nicht bei Iceberg, sondern bei Frankie. Ich glaube, Matze hat es eben schon gesagt. Und Frankie hat in der Zwischenzeit einen kleinen Redemption-Arc gestartet. Denn Frankie läuft über Lysop oder Lysop über Frankie irgendwie so, bestätigt Lysop, dass das Schiff irreparabel kaputt ist.
Und Lysop möchte trotzdem
nicht. Und beide werden dann von Geheimagenten der CP9 besucht.
Aber da,
und gefangen
das
genommen.
Dauert noch, denn vorher möchte Ruffy den Namen reinwaschen. Und da treffen sie nämlich in Icebergs Villa das erste Mal auf die Agenten. Und da sagt dann Robert auch, hier, gehört zu denen, verpisst euch bitte. Und da kriegt Ruffy von Rob Lucky, heißt er, ne?
Rob Lucky.
So,
Rob
Lucky, genau. Richtig die Hucke verprügelt. Und zwar
ordentlich. Ich muss auch sagen, das war auch so ein Turn, also ich hab's nicht schon wieder nicht kommen sehen. Ich habe mich ein bisschen dumm gefühlt danach, aber ich hab's nicht kommen sehen, dass halt die Schiffszimmermänner der Galera, die halt so
alles.
Bis auf Paul, ja. Ja. Aber von der Sekretärin, dann ist da noch der eine Barkeeper und ansonsten die ganzen Schiffszimmermänner der Galera. Einfach mal die fucking Cypherpol 9 sind und die miesesten Wichser überhaupt.
Und da meine Lieblingsfrage. Welche Fähigkeit von den CP9-Leuten findet ihr am coolsten? Ich habe da definitiv einen Favoriten, einfach weil es so seltsam ist und so merkwürdig, aber auch. So
das heißt, du stehst auf die Einschäumkiste?
Nee, natürlich nicht. das ist mir dann zu weird. Nee, ich finde Bueno cool, der Typ mit den Türen, der alles in eine Tür verwandeln kann, sogar das Gesicht.
Das ist so geil.
Türfrucht ist klasse, definitiv.
Mal ganz davon abgesehen, dass es halt für Spionage ultra praktisch ist, wenn du einfach in eine Wand gehen kannst und sagst, so, das ist eine Tür. Aber dieses Panel, wo ich glaube, es ist Ruffys Gesicht, wo sich das wie eine Tür aufschwingt, das ist halt schon irgendwie mega gut. Milena, Lieblings-CP9?
Dadurch, dass ich die alle nicht so krass fand. Also nicht krass im Sinne von natürlich waren die schon krass, aber also dieses Türfrucht, also das war natürlich schon für einfach den Gag, das war schon witzig. Und dieses Seifenschaf, ich glaube, da werde ich noch lange was
Wobei,
von haben.
Da finde ich es am krassesten, wie Sanji ist das, ne? Wie er danach aussieht, nachdem er so einmal komplett so wie Handsome Squidward im Grunde genommen
reingewaschen wurde.
Ich muss sagen, ich fand Eule selbst ziemlich nervig, aber Eules Mund, dieser Reißverschlussmund. Und dann, ja, okay, natürlich ist das dann auch der sich die ganze Zeit verplappert. Es ist sehr platt, aber irgendwie auch sehr lustig.
Gaben?
Ja. Vermutlich die Türen. Das Gemeine ist, dass halt die Hälfte aus Tieren besteht und das ist halt ein bisschen unkreativ. Also, was er mit denen macht, ist witzig, aber. Das ist nichts, wo man jetzt sagt, die Fähigkeit ist cool.
Du bist eine Giraffe, du bist so hässlich.
Oh, Eckert hat mir so.
Du bist dein Leben lang ein Giraffenmensch.
Das war schon ein bisschen assi, wie er ihn ausgelacht hat. Also ich meine, ich habe sehr, also ich fand ihn nicht so hässlich, ich habe sehr gelacht. Aber als er dann auch noch sagt, so, oh nein, was ist mit mir geschehen? Warum war ich hier so, warum habe ich das gesagt? war so, naja, stimmt's halt. Und dann, wer kam noch dazu? Lysop oder war das Sanji? Irgendwer hat noch gesagt, boah, der ist ja wirklich hässlich. Jetzt hat
Lysop und Zorro, die aneinander gekettet sind und Lysop war der Schwertarm.
Stimmt, genau, so war das.
Das war einer der witzigsten der Dinge überhaupt. Ja. Du musst jetzt ein Schwert sein. Das war so doof.
Quint, CP9.
Ich hab's so geliebt.
Ich habe auch wie Melina keine großartige Meinung, aber ich hätte einfach hier Giraffe genommen, weil einfach.
Es ist halt. Ich lieb's, wie er sich im Kampf verformt.
Ja.
Das ist ja schon.
Und halt auch stark, cool. Das ist es halt, ne?
Ja, dann auch diese geilen, also wo dann auch alle über seine Fähigkeiten lachen, weil er diese Schnauzenpistole dann macht mit der, und dann alle so, was für ein Bullshit machst du da eigentlich? Das fand ich.
Ja, aber es funktioniert irgendwie, das ist schon.
Das war schon ziemlich cool. Ich muss sagen, von den Fähigkeiten, die CP9 selbst hat, finde ich diese in der Luft springen Nummer, mit der sie quasi fliegen, fand ich schon ziemlich cool. Also einfach, weil es nochmal, also von den nicht, also nicht Gum-Gum-Fähigkeiten, aber Fruchtfähigkeiten.
Es ist halt so dieses, sie haben sich so krass trainiert, dass sie bestimmte Dinge jetzt super gut können. Auch da wurde ja, glaube ich, durchaus mal irgendwie in der Community nicht die Theorie aufgestellt, aber auch gefragt, so inwieweit ist es jetzt Haki und, ne, also dass sie halt auch besonders stark sind und alles. Aber ja.
Es wird ja auf jeden
Fall. Nee, ist es nicht. Auch da ist es was anderes. Wir
wissen, was es ist.
Das ist es halt so. Wie Gaben schon richtig gesagt hat, Franky und Lysop werden entführt und die Strohhüte rennen hinterher, um auch noch Dings da zu befreien. Nico Robin, müssen Nico
weil Robin, Sanji ist mal wieder der coolste
Sanji Ficker. Sanji hat einen der schönsten
Sanji-Momente sich auf diesen Zug schleicht. Und er hat halt zwischendurch immer diese geilen kommt aus dem Nichts. Das ist wie als er mit Baratie also das ist halt, sind halt immer diese aus dem Nichts. Okay, Sanji ist halt doch irgendwie clever und kann Dinge.
Er ist so eine Art Geheimagent, könnte
man sagen. Ja, verrückt, oder? Denken. Jetzt wäre ein Supermensch.
Aber dafür ist auch einer der seltsameren Kämpfe mit dem. Ja.
Mit dem Nudelmann.
Das fand ich auch sehr wesentlich. Fand ich so dumm.
Was? Das war so in der Küche gegen einen anderen Chef kochen. Da benutzt er dann Messer zum ersten Mal.
Wie hieß der? Das hatte so einen dummen Namen. Motte? Nee. Gott. Irgendwie.
Ja, doch.
Ja, ja, sowas, ne? Irgendwie irgend so ein komisches Insektentier oder so. Es war ganz weird, der Name. Aber ja, der Nudelmann war ein bisschen weird.
Und die ganze Anordnung des Zuges ist natürlich, sagen wir mal, also mehr Tropi kannst du es eigentlich gar nicht machen, dass du sagst, wir fangen jetzt an, den Zug von hinten nach vorne mit
so ein bisschen Snowpiercer-mäßig
zu befüllen, damit unser einer Charakter.
Ja, aber sie brechen es dann ja relativ.
Unser einer Charakter sich schön.
Sie brechen es dann ja relativ schnell auf, fand ich. Also ich dachte auch so, okay, ja, jetzt kämpft er sich. Müssen die sich halt irgendwie durch den Zug kämpfen, aber dann wird es ja relativ schnell irgendwie aufgebrochen und der Rest kommt hinterher im anderen Zug und mit Frankies Familie und. Ja.
Und wir haben Centaurus Frankie.
Ach, nein,
wo er seine Beine nach vorne ausfährt und er oben auf dem Zug steht.
Also auch diese ganzen
Frankie hat große Probleme.
Cola-Fähigkeiten sind halt also, okay. Der
das ist Gemüsesaft.
Der Witz war fast noch okay, als sie dann in der Küche sind und der Shopper davon überzeugen möchte, dass er ihm Cola gibt.
Und so dieser ganze coole Boost oder wie es heißt, das ist alles so, Pupswitze.
Naja, aber der Zug Part des Ganzen ist ja verhältnismäßig kurz. Also es fühlt sich ein bisschen länger an, als es eigentlich ist, glaube ich, manchmal.
Ja, außerdem, also Sanji kriegt dann halt auch Screentime, die er dann auch halt den ganzen restlichen Arc bis da nicht so
das
richtig
stimmt,
hatte. Ja. So, daher passt das alles irgendwie schon, dass er dann auch mal wieder ein bisschen scheinen darf. Lysop taucht als Sogeking wieder auf. Franky wirkt so, als ob er relevanter ist, als er bis dato irgendwie war, weil er halt mit den Strohhüten dann anfängt zusammenzukämpfen.
Wann tritt Spandam das erste Mal als Chef von CP9 auf? Im Zug.
Im Zug.
Im Zug. da macht man auch die Connection, dass er derjenige war, der dafür gesorgt hat, dass Tom gefangen
genau, da gibt es ja auch ist. Den Flashback schon, oder? Das erzählt doch Iceberg, glaube ich, oder?
Den Tom-Flashback gab es schon, ja.
Genau. Also da ist schon echt viel cooler Kram. Und dann gehen wir quasi nahtlos über in die dritte Arc der Water 7-Saga.
Dann bin ich mal gespannt, was ihr sagt.
Das sind nochmal 56 Kapitel, also 3 Kapitel mehr. Geht bis 430, 46 Episoden. Die ganz komisch zerstückelt waren, weil die mit Füller-Arcs quasi aufgefüllt wurden, die völlig random zwischen reingesprenkelt waren, plus ganzen 5 Recap-Episoden. Das ist, ja, also das war super weird. Es gibt nämlich tatsächlich einen Filler-Cut in dem Moment, wo sie die Flagge abfackeln. Quasi also mitten auf diesem Mittelpunkt und dann gibt's erstmal Filler-Folgen.
Ich weiß nämlich noch, dass
mich das kann man eigentlich im sein. Anime
unendlich abgefuckt hat. Weil sie da gefühlt
verständlich, gefühlt das ist kein Punkt, wo du irgendwie eine Pause machen
auf
darfst.
Auf diesem Ding stehen und nichts passiert. Also so gar nichts. Mhm.
Genau, es sind 6 Bände insgesamt wieder. 39 bis 44. Und ja, wir verfolgen zusammen, also die Strohhüte, die Frankie-Family und das, was von Galera übrig geblieben ist, verfolgen.
Und Sodom und Gomorra, die beiden Pferde.
Die gehören
auch
zu Frankies Familie. Die Riesenseepferde. ja, genau, die verfolgen mit dem Seezug mit dem Rocket Tom, verfolgen sie den Puffing Tom nach Innis Lobby und versuchen, Nico und Frankie zu retten.
Oh, ganz vergessen, Zorro zerschneidet noch eine Riesenwelle.
Richtig, und Raffi zusammen auch. Und es ist, glaube ich, eines der ersten Male, wo man eine von Raffis besten Eigenschaften zu Gesicht bekommt, denn sie sitzen dann in einer Lokomotive und überlegen sich einen Plan, wie sie jetzt vorgehen wollen. Und während sie noch da sitzen und sich einen Plan überlegen, ist Raffi schon dabei, sich über den Zaun zu katapultieren und straight zu Nico Robbins zu laufen.
Das muss ich auch sagen, klassisch.
Das ist ein wiederkehrendes
Muster, dass Fandom angerufen wird und gesagt, wie viele Verletzte haben wir denn? Es sind 2 und die Verbindung bricht ab. Ah ja, nö, das geht ja.
Ja, dann so ist okay. Diese ganze Kommunikation mit Spannern ist ziemlich witzig. Genau. Was ist hier Wichtiges? Sie greifen den Stützpunkt der CP9 an Enis Lobby ein. Und Enis Lobby ist quasi ein riesiges Tor, was dann nach Impel Down, dem Gefängnis, Down. Und aber auch Marineford, der Hauptfestung der Marine auf der Grand Line führt quasi. Und dann ist es einfach eine große Schlacht, ein Wettrennen dahin, Robin zu retten, nachdem Frankie und alle anderen eigentlich sich
Lissab?
Ja, genau, und Lissab alle sich wieder zusammen join relativ früh in Enies Lobby ist dann halt
der Soge King.
Die Jagd dahin. Ja. die Jagd dahin, Robin A zu überzeugen und B zu retten. Und ich glaube, hier ist auch der Robin-Flashback, ne?
Der kommt dann, wenn sie auf dem Dingsen stehen und die Fahne abgeschossen haben. Der Weg bis dahin finde ich persönlich etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite hat er sehr, sehr witzige Momente und auch sehr, 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 sehr schöne, wenn Lissop die beiden Riesen trifft und die halt überzeugt und sagt, hey, warte, was euch die Marine erzählt, ist alles Quatsch. Wir haben eure beiden Chefs Boogie und Boogie getroffen, cool. So, die leben noch und die Riesen dann halt auch die Seite tauschen. Auf der anderen Seite, das fiel mir beim Wiederlesen auf, war es mir fast ein bisschen zu lang. Also da ist so viel Kleinkram, der da irgendwie auftaucht. Irgendwelche berittenen Soldaten,
Danke.
Die auf
Hunden genau reiten. Genau der.
Dieser
genau
komische
der.
Richter, der aus 3 Figuren besteht.
Der war echt wegwerf.
Das ist alles so Kram, wo du denkst so, ja, okay, aber wenn du dir die 3 Kapitel jetzt gespart hättest, dann wird sich fast noch ein bisschen
da hatte lesen, ich nämlich dann den Milena-Effekt. Das war
dann
so, passiert hier was Wichtiges? Nein. Passiert hier was Wichtiges? Nein. Passiert hier was Wichtiges? Nein. Ah, guck mal, hier ist eine Figur, die ich kenne. Okay. Ja, nee, weiter. Gerade auch, weil die Frankie-Familie dann ja auch verhältnismäßig viel Screentime bekommt, teilweise in der Schlacht. Und das war alles immer so.
Ja.
Ja, also.
Ja, muss man fühlen. Gerade wenn man das halt dann irgendwie auf, sagen wir mal, Zeitdruck oder sowas liest, ist das so. Na gut, auf der anderen Seite, wenn du es Woche für Woche liest, ist es genauso anstrengend, dass du denkst, ich will eigentlich wissen, wie es mit Raffi weitergeht. Jetzt gehe ich hier in ein Kapitel, wo Sodom und Gomorra, wie cool sie sind, aber irgendwie vor sich hinleiden, weil sie von einer riesigen Kanone getroffen worden sind. Ich sehe, ja, okay.
Also, so fürs irgendwie Weglesen fand ich es eigentlich ganz cool. Ich bin auch, also ich sehe es wie auch ihr, man hätte da sicherlich streichen können. Ich fand auch gerade der Richter ist halt weird und dann ist er da und dann ist er am Ende ein Wegwerf-Gag, weil es ist kein dreiköpfiger Typ, sondern es sind drei sehr dünne Typen, die irgendwie in einem Kostüm stecken. Es ist so, ja, okay, es ist ganz witzig, aber dafür brauchst du dann halt auch diesen Aufbau.
Der wird halt echt so aufgebaut, als ob es komplett wichtig wäre.
Ja.
Richtig.
Und also richtig. Ja, es ist ein bisschen Filler-Kram, aber ich finde dann insgesamt geht es relativ schnell an den Punkt, wo sie dann in die One-on-One-Kämpfe gegen die CP9 kämpfen. Und da fand ich es okay. Da fand ich die Kämpfer auch natürlich nicht alle gleichwertig und nicht alle gleich spannend. Also so Robs Kampf mit Ruffy ist ein bisschen lang, aber natürlich trotzdem sehr viel spannender als jetzt irgendwie der mit dem Schaumschaf oder so. Also es ist halt wieder so dieses, okay, das ist eine Sache, die zum Glück später auch besser wird, dass nicht in jeder Arc jeder ein Gegner
braucht, ich möchte den er kämpft. Kurz
das ist ganz kurz, ganz kurz einfach, wo du das sagst. Das ist ein spannendes Thema, denn teilen sich die Meinungen massiv, weil das auf der anderen Seite auch was ist, was ich immer und immer wieder lese, dass die Leute das super gerne zurück hätten und das als riesengroßen Kritikpunkt ansehen, dass es halt nicht mehr so ist, dass jeder
Ich habe es ja schon Kampf häufiger bekommt. Jetzt hier angekündigt, dass es halt eine Formel ist, die sich so ein bisschen abnutzt irgendwo.
Die gehört halt, ja, die gehört
ja,
halt
aber auch, dafür oder? hast du halt dann auch Camp oder Strohhüter, die halt dann sehr, sehr lange keine eigenständigen Kämpfe mehr bekommen und dann denkst du dir, wir sind ja in einem Shonen-Manga, mein Charakter hat irgendwie seit 400 Kapiteln keinen Kampf mehr bekommen. So, was macht der hier eigentlich noch? So, auf der anderen Seite, was ich so unfassbar schön hier finde, was es sich so, so natürlicher anfühlt, dass auch mal passiert, dass Leute, dass Konstellationen zustande kommen, die halt nicht passen.
Das stimmt.
Sanji läuft erstmal zu der Seifendame und verliert natürlich haushoch, weil er gegen sie nicht kämpfen kann. Oder Lissop taucht bei dem Wolfsblut auf und versucht, seinen Schlüssel zu klauen. Und der ist viel, 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 viel stärker,
als Lissop jemals sein wird. Ich habe so gelacht, das spricht vielleicht nicht für mich, aber dieser ganze Gag mit der Wolf schläft und dann haben sie den Schlüssel und dann alles klappt irgendwie und dann irgendwie dieses Ha! Oder was es war. Dieser dumme Moment, mit dem sie das am Ende wegwerfen. Und ich hab mich so eingepisst.
Ist ja eklig.
Fand ich sehr
ja. Nun. Außerdem hast du diesen wunderschönen Chopper-Moment, wo Chopper mal so richtig scheinen darf, nachdem er den dritten Rumble Ball gegessen hat, weil er einfach nicht gewinnen kann.
Stimmt, das ist das erste Mal, dass wir den großen sehen, ne?
Und du flippst die Seite und generell du siehst den großen Chopper und denkst einfach nur, wow, okay.
Bei Chopper funktioniert das, was bei Lissop so gar nicht funktioniert. Also Chopper ist am Anfang ja auch ängstlich und alles, aber zum Beispiel auf Skype hier überwindet er einen der stärksten Priester. Und hier ist es halt so, okay, ich muss jetzt. Und das Monster, der Monster-Chopper ist halt schon creepy.
Aber das ist halt.
Der ist fucking cool vom ganzen Design und so.
Das ist halt hier jetzt.
Chopper hat halt auch eine Daseinsberechtigung. Selbst wenn er nicht kämpfen könnte, wäre er der Arzt und er würde sich nützlich machen, weil er sagt: Alter, ich habe Angst, ich bin hier nur der Arzt. Ich verstecke mich irgendwie unter Deck. Aber Lissop ist so: Warum bist du hier?
Naja, weil er der Schütze
ist. Lissop ist der Scharfschütze und ist derjenige, der am Ende des Tages Bandam besiegt und den ganzen Arc rettet.
Der quasi vorher der Schiffszimmermann, bis Frankie dazukommt. Also der hat schon seine Daseinsberechtigung.
Der Schiffszimmermann.
Hey, das Schiff hat bis hierhin durchgehalten. Das muss man ihm schon zugute halten.
Das war der Klabautermann, wie wir auch später feststellen.
Ja, einmal.
Das war, also einmal. Jeder kann sich da Schiffszimmermann nennen, außer Ruffy, der es halt noch mehr kaputt macht.
Aber wir haben vorher, bevor es zu diesen Kämpfen kommt, gibt es zwei tolle Momente. Einmal Shoot Down That Flag.
Das war sicherlich in den Top 5 der schönsten One Piece-Momente gefühlt. Das war, wie sie da oben stehen und Raffi sowas sagt wie, und Nico Robin nochmal wieder sagt, nein, ich komme nicht mit. Und Raffi sagt, ganz ehrlich, wir holen dich da raus. Und wenn du dann nochmal uns ins Gesicht sagst, dass du sterben willst, Und dann, kannst du machen, aber ja. So nicht.
Und dann
so. Kannst du aus deiner eigenen Kraft sagen, ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist, Lissop.
Das, und dann, ja, so dann haben wir jetzt halt Krieg mit der Weltmarine. Los geht's. Katsching. Und
ja.
Ja, eben nicht nur mit der Marine, sondern mit der Weltregierung.
Aber vorher, ich weiß nicht, ob der Kampf vorher war, ich glaube schon. Nochmal eine
Stufe größer.
Gegen Bueno, ja. Denn
gegen Bruno das ist kommt das erste vorher,
Mal
ja.
Gear 2.
Das wollte ich gerade noch sagen, dass in der Arc jetzt jeder der Charaktere Techniken anwendet, die danach wichtig sind. Also die Feuerfüße von Sanji tauchen, glaube ich, das erste Mal auf. Die Art und Weise, wie Zoro Schwertkampf betreibt, taucht da das erste Mal auf. Die Art und Weise, wie Nami ihre Taktstöcke benutzt. Der Rumble Ball von Chopper, der dritte. Und halt auch das Gear-System von
Ruffy. Ich wusste tatsächlich nicht, ob es erklärt wird. Ich fand, das war so wahrscheinlich eine Folge, die ich irgendwann mal übersprungen habe. War so, okay, wieso ist er rot? Wieso dampft er? Okay, ja, er kann jetzt tolle Dinge tun. Aber dass es tatsächlich so erklärt wird, dass seine Venen ja auch aus Gummi sind und er dann dadurch das Blut schneller durchpumpt und deswegen stärker wird, fand ich eigentlich ganz cool. Und dann eben auch so dieser Vergleich, er muss das ja von Water 7 bis zum bis in das Lobby, muss er sich das ja ausgedacht haben.
Das ist ein unfassbar spannendes Ding, was ich im aktuellen Arc und oder was einer der Gründe ist, weshalb ich seit geraumer Zeit mir eigentlich vornehme, nicht mehr bei One Piece in aktuellen Kapiteln in irgendwelchen Foren mitzulesen, weil das da immer und immer und immer und immer wieder anmoniert wird, dass das ja alles keinen Sinn ergibt. Die haben vor 20 Kapiteln haben sie gegen Rob Lucci verloren und jetzt ist Ruffy auf einmal stark genug und und wo kommt der neue Move her? Und es ist nichts Neues. Das ist seit immer in dieser Serie drin und wenn dich das in Kapitel 1040, was jetzt das Neueste ist, wenn dich das da stört, dann, keine Ahnung, liest die Serie nochmal neu.
Aber ich find's halt mega so, cool.
Das ist kein neues
mega
Phänomen.
Cool,
das
wie
ist
er
vielleicht
dann
nicht perfekt,
halt
aber
so dermaßen
ist halt da.
Ja. Ich find's halt.
Ja, das ist Power-Dominanz in dem Fall einmal aufgezeigt, dass du denkst, okay, wir
normalerweise haben eine Chance. Normalerweise hast du ja auch, dann kommen ja neue Kräfte oft zwischen Arcs dazu, sodass oft ja einfach gesagt wird, okay, die werden halt zwischen den Arcs trainieren. Also bis auf Zoro sieht man natürlich nie jemanden groß trainieren, aber ich glaube, Oda ist halt einfach kein Fan von der Trainings-Arc und die hat halt Dragon Ball halt auch zu Tode genudelt, genauso Naruto. Wir brauchen halt keine 10.000 Kapitel, in denen halt irgendwie Chakra und Haki und alles. Also Haki wird ja zum Glück erklärt, weil es eine relativ komplexe Kiste ist, aber trotzdem.
Hätte ich lieber als ein Divi-Back-Fight. Also wenn wir schon Fehler machen, dann will ich doch lieber sehen, wie Leute krass werden.
Ja, aber es ist halt dann halt, wenn du 1000 Kapitel hast, dann wenn du zwischen jeder Arc eine Trainings-Arc baust, irgendwann bist du halt damit sehr durch. Deswegen bin ich eigentlich immer sehr dankbar dafür, wenn sie es weglassen. Auch wenn, auch hier, ich manchmal.
Ich war auch mit dem Davy-Backfight sehr durch, aber es ist trotzdem passiert.
Das ist okay, Milena. ob dann, also, das ist halt hier eine der Arcs, wo es einem am meisten dann auffällt. So, okay, von 24 Stunden wurdest du arg verprügelt und du hast jetzt nicht einfach nur dich satt gegessen, wie was sonst die Begründung ist, sondern du kannst halt auf einmal komplett krass andere Dinge. Und ich glaube, in der Arc bauen sie dann halt dieses, ich wollte diese Technik eigentlich nicht jetzt schon benutzen, aber deswegen, ich zeige sie jetzt schon, Formulierungen, die sie halt ja gerne dann bei My Hero Academia oder Dragon Ball oder Naruto rausholen, so dieses, oh, ich muss doch jetzt zeigen, was ich Neues gelernt habe. Was ich in einer nicht näher definierten Trainingsphase gelernt habe. So. Nun. Ja, weiß ich. Also normalerweise stört es mich halt nicht. Ich finde es eigentlich eher angenehm tatsächlich, dass es hier weggelassen wird.
Einzelkämpfe. Haben wir Seifenfrau im SM-Outfit gegen Nami. Ich weiß, warum hasst ihr das so? Ich fand es eigentlich ganz
super Kampf. Nein, ich fand den Kampf cool.
Ich fand nur das Schaf cool. Furchtbar.
Also das war einfach so random. Das sah so.
What the ich fuck, weiß nicht.
Der Kampf an sich?
Ich finde halt einfach diesen extremen Fanservice bei One Piece manchmal ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, deswegen, das ist dann so ein Kampf, der halt zu 90% daraufhin gebogen ist. Also ich finde dann auch eine Boa Hancock, mache ich grundsätzlich super gern, aber dass die halt zu 90% aus riesigen Titten besteht. Ist halt dann.
Das ist leider ein Problem, was halt 100% aller weiblichen One-Piece-Frauen haben, die nicht
Big Mom heißen. Genau, so.
So, die sind halt optisch.
Ist halt ja. auch, ist auch total okay, ist da nicht für mich. Und Oda sagt ja, gibt ja auch zu, dass es Fanservice ist. Also er behauptet ja gar nicht erst, dass es irgendwas anderes ist. Und das finde ich auch total, total okay dann. Aber für mich ist es dann halt nicht. Und deswegen fand ich dann halt den Teil des Kampfs ein bisschen nervig. Aber grundsätzlich.
Ich mag halt das Panel, halt wenn sie dann das Seifenschaf macht und Nami, bist du einfach dumm?
Danke, danke.
Ja.
Zorro gegen die Giraffe ja. war cool. Zorro und Lysop zusammen hat. Ich hab eben reingeguckt, das muss dieser Band 42 gewesen sein, den Milena am Anfang des Podcasts ein bisschen verschrien hat. Da geht es hauptsächlich halt um Kämpfe. Die Story geht Richtig. Nicht wirklich voran.
Es ist halt ein Battle-Manga.
Aber es ist halt dann irgendwo. Ich fand's witzig, teilweise. Ja. So.
Ich finde halt auch, dass was.
Nee, aber es war wirklich ein kompletter Band. Da ja. ist gar nichts passiert. Ich hätte ihn komplett weglassen können und hätte dann gesehen in zwei, drei Sätzen, okay, cool, wir haben gegen
Wolf, den gewonnen und den,
den gewonnen,
gegen einen Wolf. Und
ja, ich finde halt,
ihr seid eingeseift worden, okay, weird.
Der Unterschied hier, halt, finde ich, ist nochmal, dass halt die Kämpfe immer noch irgendwie kreativ sind, was halt dann
und die Interaktion zwischen den Charakteren was, halt auch irgendwie das ist, was das
wenn dann man ausmacht. Dann halt andere Battle-Manga anguckt, wie gerade, es gibt halt dieses unglaublich schlimme Beispiel von Bleach, wo es diese Four Pillars gibt. Das ist kurz vorm Ende der Eisen-Arc gibt es halt diesen Four-Pillar-Fight.
Und dann in der falschen Stadt, ne?
Ja, genau, in der Fake-Stadt, genau. Wo dann halt alle Untergebenen und also alle Nebenfiguren kämpfen gegen alle Subschurken und jeder Kampf hat exakt die gleiche Struktur. Das heißt, jeder arbeitet sich durch alle Powerphasen einmal durch. Jedes Mal, oh, ich habe verloren. Nein, ich habe noch eine Stufe. Oh, ich habe verloren. Ich habe noch eine Stufe. Vielleicht gibt's noch einen Flashback, der erklärt, warum sie stärker sind. Und dann kommt der nächste Nebencharakter, wo exakt das Gleiche passiert. Und das dann halt auch über mehrere Bände, weil es halt insgesamt 15 Charaktere sind oder so, die sich da prügeln. Und dann finde ich, ist halt, dass bei One Piece sind die Kämpfe dann nicht so lang in der Regel, mal von Ruffys Kämpfen abgesehen. Plus es ist dann halt immer noch irgendwas Witziges dabei. Also, dass du halt.
Zum sind die halt auch kreativer. Also, das sind dann auch wirklich unterschiedliche Kämpfe, unterschiedliche Gegner.
Danke.
Und wir haben natürlich, wo du gerade Flashback sagst, haben wir den wichtigsten Punkt des ganzen Arcs einfach
der
so
Grund,
übersprungen. Der kurz
der Grund, weshalb kurz.
Wir haben gesagt, dass
Grund, weshalb Nico Robin.
Ja. Mein Gott, weshalb Nico Robin.
Oh, wie so viel durch. Da angeteased wird mit den 100 Jahren verlorene Geschichte und so.
Alter Schwede, das ist auch wieder schwere Kost. Also wenn Oda eins kann, dann sehr emotional aufreiben, Flashbacks für seine Charaktere zu schreiben.
Und da ist noch halt mal wieder super zu denken, wie passiert.
Wie kriege ich jetzt das hin, dass der Charakter einen noch tragischeren
Backstory bekommt,
als mein Charakter davor?
Ich weiß nicht, ob es daran lag,
dass ich
das halt schon kannte, kann,
aber
hab's halt geskippt. So. Nee, ja, aber das hat mich auch. Also ich weiß, es ist tragisch. Ich weiß, ihre gesamte Insel wurde zerbombt. Ihre Mutter ist höchstwahrscheinlich tot. Ja, danke. Dieser Riese ist komplett egal, der mal bei der Marine war. Ja, und da.
Na, was sagst du? Vielleicht taucht er ja nochmal wieder auf. Und
also, das ist ja das Ding, dass du bei One Piece nie weißt, was nicht wichtig ist.
Hat er nicht sogar einen D im Namen?
Ich glaube, aber da gab es, glaube ich, Diskussion drum, dass der das D gar nicht so richtig verdient hätte, aber whatever.
Ja, deswegen.
Sag mal, weiß er bisher noch keiner.
Deswegen darf man sich nicht mit der Fandiskussion auseinandersetzen. Ich finde nichts nerviger als
Fan. Ich wollte gerade sagen.
Wir machen gerade nichts anderes.
Also, ich finde Podcasts voll scheiße.
Aber es ist ja keine Diskussion. Wir gaschen ja in erster Linie darüber und sagen, wie toll das ist. Wir stehen ja nicht hier und sagen, oh ja, vermutlich läuft das alles darauf hinaus, dass der Krokodil die Mutter von Raffi ist. Guckt es euch nicht an.
Oh, geil. Oh, geil.
Nichts davon kommen.
Wie der Davy Backfall zwischen Ruffy und
Shanks. Nichts davon. Das ist.
Es gibt Charaktere, die das Geschlecht wechseln können und dann funktioniert die
Theorie. Ja, ich weiß nicht. Fand den Flashback jetzt beim Wiederlesen halt irgendwie, ja, ist halt da.
Boah, ich fand's richtig sad. Also okay. Gut, So, das war auch alles neu für mich. Also klar, ich kannte Nico Robin und ich wusste irgendwie, sie wird gesucht, weil sie irgendwie hier dieses Zeug lesen kann. Und ich dachte so, deshalb wird sie halt gesucht, weil sie das schon immer konnte. Aber dann so diese ganze Story und dann mit ihrer Mom, ich war so, oh Gott, nein, das ist so dramatisch. Und
ich habe die Szene gerade... Ich habe die
noch
Szene gerade hier offen.
42, weil nur gekämpft worden ist und davor ist einfach so viel passiert. Ich war so, oh mein Gott, nein, was ist jetzt hier los? Und dieses arme Mädchen musste sich durchschlagen und dann hat sie den Riesen, ihren einzigen Freund, verloren und ihre Mom sagt, oh nein, du musst mich mit jemandem verwechseln und du weißt so, sie erkennt ihre Mutter. Ich war so, oh Gott, nein, mein Herz ist blutet. Das ist einfach richtig dramatisch.
Ihre Mutter sieht aus wie sie, nur mit weißen Haaren. Das ist halt echt auch, da ist nichts von wegen, nee, sorry,
aber
ich bin
Kinder
nicht deine Mutter.
Aber Kinder sind dumm.
Also, ja, aber du hast halt dieses eine Panel, wo sie sagt, ich bin zwar größer geworden, aber vielleicht erinnerst du dich an mich so, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet und sie bricht halt irgendwie in Tränen zusammen, denkst du, während die ganze Insel am Brennen ist und ich will nur einmal, dass du irgendwie meine Hand hältst und es ist schon so, wow, okay, hau nochmal richtig einen rauf, bevor du sie gleich erschießt.
Das ist halt japanisches Melodrama, ne, also par excellence. Quint, was hast du denn so zum Flashback?
Finde ich halt auch wieder gesagt, spannend, weil es halt einfach nicht
so. Naja, schon irgendwo.
einfach wie gesagt, dadurch, dass halt die Welt halt nochmal ein bisschen aufgefüllt wird und man auch versteht, so, okay, wieso sie halt so krass ist, dadurch wurde auch schon alles erwähnt und halt, dass da einfach noch mehr ist und das ist doch mehr dieses Mystery um diese, das verlorene Jahrhundert oder so.
Genau.
Wird, glaube ich, auch angeteased dort.
Ja.
Und super, super spannend. Das ist halt so. Das bessere Men-in-Schwarz-Organisation von Detective Conan. Das ist halt ein bisschen mehr als nur so, oh, alle 300 Kapitel kriegst du
eine weitere Person.
Sondern das ist schon ein bisschen mehr, aber nicht so viel, wie ich es gerne haben möchte. Aber ich glaube, deswegen ist es auch umso spannender eigentlich.
Und wir kriegen natürlich den Tease davon, was eigentlich ein Buster-Call ist, der ja dann wenige Kapitel später nochmal wieder ausgerufen wird, damit man irgendwie ein bisschen Kontext dazu bekommt, was hier eigentlich gerade passiert und warum Nico Robin so Probleme damit hat und das Ganze überhaupt macht.
Das Exterminatus von One Piece. Warhammer 40k, das ist quasi, wenn das Imperium beschließt, der Planet darf nicht mehr existieren, dann wird er aus dem Himmel, also aus dem Weltall komplett zu Glas genügt.
Cool.
Ja, weil das Imperium sind auf jeden Fall die Guten bei Warhammer 40k.
Dann ist ja gut. Hier zuerst gehört.
Aber alles weitere dann im 40k-Podcast, den ich dann alleine mache.
Gerne.
Vielleicht mit Milena.
Ja, ich mag unsere Podcasts, die nur wir beide machen.
Die niemand hört.
Einer von uns beiden mehr oder weniger qualifiziert ist.
Es kommt dann dahin, dass Spandam und Rob Nico Robin zum Tor bringen wollen, um sie nach Temple Down einzulagern. Und Ruffy schafft es dann nun aufzuholen und es kommt zum Kampf gegen Rob, wo er dann auch Gear 3 einsetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das ist, aber ich glaube, Soge King schießt ja Spandam ab oder irgendwie so, ne?
Genau. In dem Moment, wo Sanji wieder fit ist und zu Zorro und Lissop kommt, um dann mit Lissop zusammen den Kampf zu tauschen, hat Lissop nochmal wieder seinen Moment, wo er sagt, oh mein Gott, ich kann ja überhaupt gar nichts und was soll ich denn tun? Und Zorro guckt ihn an und sagt irgendwas von wegen, es gibt eine Aufgabe, die du machen musst, so lies den Raum, tu diese Aufgabe und das ist dann genau das, was Lissop zum Glück versteht, dass er nach oben aufs Dach geht und als Sniper dann dafür sorgt, dass Spandam Nico Robin nicht mitnehmen kann, weil er ihn in dem letzten Moment abschießt.
Also ich muss auch sagen,
während alles verloren aussieht.
All das, was Spandam ins Gesicht kriegt, tut so gut, weil er ist so scheiße. Jeder Treffer ist so eine Genugtuung, weil er muss echt leiden, aber er hat sich jedes bisschen Leid verdient. So, das ist echt.
Ja. Überhaupt
keine Frage. Sein Schwert hat die Elefantenfrucht gefressen, so ist auch schon wieder dieses, okay.
Ja.
Dinge, die irgendwie.
Es ist One Piece.
Wie auch immer.
Spätestens wenn wir Dr. Vagepunk treffen, wird das
immer noch nicht aufgeklärt, ne?
Wie das funktioniert.
Wow.
Oh, nein. Das nicht. Wir kriegen unsere erste Mehrung.
Nee, noch drauf. Nicht. Das dauert ja noch. Erstmal Kampf. Kampf Rob gegen
Größenordnung.
Weiß nicht, der wird ja, ich glaube, der wird ganz hoch gehalten.
als einer der besseren Kämpfe, wenn ich mich nicht irre, oder lag es einfach nur daran, dass Rob einfach ein geiler Antagonist ist?
Vermutlich ja. sieht er als Leopard halt auch einfach irgendwie cool aus.
Und es ist halt keine Gimmicks oder so. Gesagt, es ist halt wirklich nur, sie prügeln sich. Ruffy wird irgendwann zum Kind.
Ja. Immer mehr.
Ich finde halt, was bei dem Kampf ganz cool ist, dass es relativ lange nicht klar ist, wer gewinnt. Also Meta weißt du natürlich, Ruffy gewinnt am Ende, bla, who cares. Aber bis dahin eskaliert sich der schön hoch und man hat halt die ganze Zeit so das Gefühl, so, okay, es ist zumindest knapp. Und dann halt auch wenn sie es dann am Ende schaffen, zu gewinnen oder Rob zumindest Platz zu machen, ist halt die Situation immer noch nicht safe. Ich finde, das ist halt eine Sache,
die ziemlich cool ist, weil
die Eskalation der Situation halt trotzdem weiterschraubt und auch wenn sie gewinnen am Ende des Tages haben, also der Weg dahin ist halt echt krass und echt spannend und nicht so typisch schon Manga, wir gewinnen alle und nichts wird geopfert.
Es ist halt auch geil, dass der Kampf halt immer noch weitergeht, nachdem die gesamte Nico-Robin-Phase ja eigentlich schon geklärt ist, aber der Buster-Call halt da ist.
Ja. Und schon da ist und was auch ein bisschen nett ist, dass Lissop dann derjenige ist, der Ruffy am Ende nochmal wieder anschreien muss, während Ruffy völlig am Ende ist und nicht mehr aufstehen kann, obwohl er gewonnen hat. Sagt so, Ruffy, steh auf. Es kann doch nicht sein, dass du jetzt hier liegen bleibst. So, was soll das? Und
dann rettet sie die fucking Flying Lab. Was einfach auch so eine nice Szene war, mit die ich nicht habe. Also man sieht halt irgendwie, ja, glaube ich, dass sie sich losreißt. Es gibt einmal so einen Gegenschnitt zu Water 7, wo das Schiff in Frankies Workshop irgendwie zwischengeparkt war. Und es reißt sich dann halt irgendwie los und dann vergisst man es aber. Also ich bin
jetzt. Man vergisst es auch, weil das Schiff auf einmal so viel aus dem passiert. Wasser auftaucht, also als U-Boot mäßig.
Ja, weil es ist doch auch an diesem Strudel unter Enies Lobby irgendwie oder so, ne? Also es ist halt sowieso ja alles sehr.
Es kommt so völlig
aus. Es ist sehr Deus Ex Machina, aber es war trotzdem schön irgendwie.
Ach, aber stimmt, die Meerjungfrau rettet sie ja.
Am Ende bricht es dann so sehr zusammen.
Das war witzig, da habe ich gelacht.
Ja. Ja. Das war.
Es baut halt auch so ein schönes Trauma für Sanji gerade auf, was dann später nochmal ein bisschen weitergeführt wird, was sehr schön ist.
Ja, weil Sanji natürlich nichts lieber möchte, als eine Meerjungfrau zu treffen und
alle Träume sind zerschmettert.
Ja. Aber ich fand es eigentlich, vielleicht so kleiner Vorausblick, ist es denn bei den anderen auch so, dass die menschliche Gestalten haben? Bei den Meerjungfrauen? Ich weiß ja, dass später nochmal welche kommen werden.
Achso. Nee, das sind Meerjungfrauen,
Also es wird halt erklärt.
Gut, aber warum hatte sie dann
das sind ganz Fischmenschen. Normale Beine? Halt nur als Meerjungfrau.
Nee, es gibt ja zwei Unterschiede. Es gibt Meerjungfrauen und Fischmenschen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
Nee, warum diese Meerjungfrau aus Enies Lobby jetzt oder von Water 7, warum sie zwei Formen hat.
Achso, ja, das wird auch erklärt. Sie sagt doch, wenn im Alter spaltet sich der Schwanz von Meerjungfrauen.
Wenn du 30 wirst. Ich
sag ja im Alter.
Ah, die magische Grenze, ab dem Frauen nicht mehr wert sind.
Wow.
Quint.
Wow.
Nee, dann kannst du ja an Land laufen, dann bist du ja eigentlich noch mehr.
Viel flexibler.
Ja. Quasi. Yeah.
Ich muss mal dazu sagen, das ist keine Meinung, die ich vertrete. Es gibt Menschen auf dieser Welt, in der Realität, die das wirklich behaupten. Und das ist sehr schlimm.
Okay, gut, dass du das nochmal anmerkst. Ich habe kurz gedacht, ich muss dich hier aus dem Chat schmeißen.
Ich dachte, ich stelle es lieber klar, bevor. Ich meine, unsere Podcasts werden nachher und unsere politischen Karriere komplett aus dem Kontext Zitate genommen, um uns halt von der Kanzlerschaft wegzuschneiden. Kanzlerinnenschaft,
Verzeihung. Ich freue mich auf jedes eurer 4 Jahre Kanzlerschaft, ganz ehrlich, von jedem von euch.
Kanzler Gaben, Kanzler Quinn,
ich würde jeden von euch wählen. Ich wäre ganz unterschiedlich.
Aber ich meine, Pascal hatte ja schon eine politische Karriere. Als Bürgermeister.
Ja.
Pascal hat schon die politische Karriere. Bürgermeister Pascal.
Und das in Ellerau, ich meine, das ist schon. Also,
das musst du erstmal machen. Ich
finde auch, das ist, da musst du erstmal hinkommen.
Achso, ich wollte noch kurz Kontext liefern.
Kapitel 430. Ein Schiff.
Wer wissen möchte, wovon wir reden, hört den ersten Arbeitspodcast.
Hau rein. Danke. Liefer Kontext.
Okay, dann.
Okay.
Und auch den zweiten und den dritten. Es wird nur besser.
Ja, wir haben noch viele in
den Petto. Bevor du Gaben loslegst, lass uns kurz den Strukturteil machen, denn wir wechseln dann jetzt in Arc 4, die Post-Edis Lobby Arc.
Oder wolltest du noch dazu was sagen, Gaben?
Nee, er hat ja 430, ist ja, ja.
430, das Schiff geht kaputt und Lissop erkennt auch, dass die Flying Mary nicht weiter segeln kann. Sie hat ihre letzten.
Ich glaube, du hast jetzt alle möglichen Kombinationen des
Augenblicks hinter sich gebracht.
Flying Lamp, Going Mary, Going Flying, Going Lamp. Lamp.
Going Mary, Flying Mary.
going Flying ist mein Lieblingsname.
Was ist der Originalname des Schiffes? Also im Japanischen
auch? Wo kommt denn Flying Lamp her? Ist das dann was RTL 2 draus gemacht hat?
Ist das wirklich das Deutsche?
Okay. Also Going Mary ist der offizielle Name aus dem Japanischen quasi.
Okay. Wir kriegen ein wunderschönes Abschiedskapitel zu dem Schiff, in dem
echt, da war sogar ich emotional. Echt,
in dem sie das Schiff anzünden und wir haben wunderschöne Bilder, wie sie das Schiff bekommen haben.
Als Erinnerung des Schiffes. Schiff
haben, was das Schiff alles durchgemacht hat. Und ja. Und das Schiff redet dabei und bedankt sich.
Gott,
und
das
ist Alter Schwede. Ja, aber
also furchtbar schön.
Das war furchtbar.
Ja, 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 das sind Bilder, die sind.
Ich möchte weinen, sind, furchtbar. Nicht, es war schlecht.
Ja,
es
genau.
War fantastisch.
Also ich habe auch ein paar Tränchen verdrückt für dieses Schiff.
Same.
Ja. Also das war richtig schlimm. So, und dann fängt es. Also ich wusste nicht, so redet es wirklich mit ihnen oder sind es so die Gedanken des Schiffes und alle spüren das, wie auch immer sie mit diesem Schiff kommunizieren. Dieses Schiff so war, es tut mir leid, dass ich euch nicht weiter tragen konnte und alles. Und so, nein, uns tut es leid, dass wir dich hier zurücklassen müssen. Und ich war so, oh mein Gott, nein, ihr könnt sie nicht sterben lassen.
Ja, und danach, ich weiß nicht, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir so ein richtig großes Fass aufmachen, nachdem ein Arc zu Ende ist. Also ich sag mal, nach Alabaster ist ja auch schon einiges erzählt worden und nach Skype hier haben wir auch durchaus Informationen bekommen. Aber ich glaube, diese massive Fülle an Informationen und diese Weite, die in der die Welt geöffnet worden ist, ist hier, glaube ich, zum ersten Mal. Und hat auch dafür gesorgt, dass ich Milena gewissermaßen nachvollziehen kann, wenn sie sagt, ich will die Kämpfe nicht sehen, sondern will eigentlich wissen, wie die Story weitergeht. Das ist seitdem bei mir irgendwo auch so ist, dass ich denke, ich will eigentlich diesen Block nach dem Arc haben und der Arc selber, das ist zwar spannend, aber ich finde es fast spannender,
voll,
was überall
voll.
Anders
das ist passiert. Da bin ich ganz bei euch und das Worldbuilding das, ist
die
halt
die Magie an, diesem, so, an dieser Serie.
Genau, weil in der letzten Arc der Water-7-Saga die Post-Enies Lobby Arc ist auch nochmal 11 Kapitel bis 441
und haut einfach nur raus. Die,
geht ja damit los, dass man
zack, 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 zack.
Ruffys Großvater.
Gab taucht auf. Erstmal kommt die Marine an. Und gab es Ruffys Großvater, Corby und Helmeppo sind dabei, die beide trainiert haben. Wir erfahren, dass der Vater von Ruffy ist Dragon, der
den man bisher kurz in Lockdown gesehen
hat. Lockdown gesehen hat. Wir erfahren das erste Mal von den Kaisern. Also
Emperor oder Yonkos.
Und danach geht es dann halt noch mehr weiter, dass sie zum einen das Schiff bekommen. Und dass wir halt zum anderen, hier haben wir das Treffen zwischen Shanks und Whitebeard, wo Shanks Whitebeard sagt, dass er Ace zurückrufen soll. Und am Ende dann natürlich Ace, der Blackbeard
Weil
gefunden
Blackbeard,
hat. Und,
Blackbeard war ja Whitebeard der Crew und hat da jemanden umgebracht.
Während.
Genau.
Während die Strohbande ein neues Schiff bekommt und sich am Anfang auch nicht ganz darauf einigen kann, wie sie dieses Schiff denn nennen möchte. Da viele unterschiedliche Ideen im Raum stehen.
Ich möchte noch mal kurz zurückrudern, wie krass es ist, dass Garp vorher aufgetaucht ist, und zwar in einer Cover-Story, nämlich in der Cover-Story von fucking
von Corby und Helmeppo.
Von Morgan, genau, also von Corby und Helmeppo, weil das der Vizeadmiral ist, der Morgan, wie hieß das, Stahlkin oder wie auch immer, Baggerkin, also den ersten richtigen Schurken, weil der den halt abgeholt hat. Und von dem halt auch umgenietet wird, kurz. Und man sieht halt die ganze Zeit nur diese Hundemaske, also diesen Hundehut, den er da trägt. Und dann kommt dann raus, Morgan hat ihn nur umgenietet, weil Garp einfach eiskalt geschlafen hat. Und der, genau, der nimmt dann halt Helmeppo und Corby in der Marine auf. Und dann kommt er halt jetzt auch 400 Kapitel später. Hier, das ist übrigens Ruffys Opa. Fuck you.
Man hat sogar ja, auch einen halt, kleinen ja. Dialog von Dragon, oder?
Ich weiß nicht,
ja, man hier ist. Man oder? Sieht man, die Basis, die Basis der Rebellen wird vorgestellt und so. Also man, genau.
Und?
Man hat. Man
und
hat
deswegen habe ich eben gerade auch.
Also nichts bringt einen weiter. Und
deswegen habe ich auch unglaublich viel gefragt. Futter. Nami unterhält sich mit, ich weiß nicht genau, wer das genau war, aber mit irgendjemandem und der Name Vegapunk fällt.
Ja, genau. Er wird hier.
Hier zum ersten Mal.
Ich weiß
nicht,
ob er hier das erste Mal auftaucht, aber er wird auf jeden Fall hier.
Genau, als jemand, der die Forschung an den Teufelsfrüchten vorantreibt.
Genau.
Witzig. Und wir haben noch einen wunderbaren Zorro-Moment, denn nur weil Nico Robin gerettet ist, hatten wir trotz alledem die Auseinandersetzung zwischen Ruffy und Lysop. Und ich glaube, Sanji oder Chopper oder beide zusammen, bin ich mir nicht ganz sicher, sehen Lysop, wie er quasi versucht, irgendwie auf Ideen zu kommen, wie er sich denn zurück in die Gruppe, ich will nicht sagen schmuggeln kann, aber wie er so tun kann, als ob überhaupt gar nichts passiert wäre. Und die Gruppe sitzt dann zusammen im Schiff und Zorro in seiner einmaligen Art und Weise sagt, dass das so nicht funktioniert. Dass sie Lysop gerne wieder mitnehmen, aber Lysop muss sich entschuldigen. Und wenn nicht die ersten Worte, die Lysop sagt, eine Entschuldigung sind, dann müssen die leider hier lassen. Und Ruffy hat dann Probleme zu hören, was Lysop sagt, bis Lysop es dann tatsächlich schafft, sich zu entschuldigen und der Gruppe
Milena ist traurig. Ich fand, das war
richtiger Downer.
Ich fand, das war auch super stark. Also wie alle leiden darunter und dann aber halt diese Konsequenz ziehen müssen, so von wegen, okay, wir sind am Ende eine Crew mit einer klaren Hierarchie und
so etwas, halt dann, was sonst nicht so also wirklich
in
viel
Water
rauskommt.
Seven irgendwie. Nee, weil halt.
Weil es bis dahin auch nie so richtig Thema war. Also das war irgendwo sagt Zorro in dem Arc ja auch am Anfang, als Lysop die Crew verlässt, so wir spielen nicht Piraten zu sein, so wir sind Piraten. So, und das, klar, bis dahin wirkte das alles mehr so wie Spaß und jetzt kriegst du in dem Moment halt zu sehen, okay, es ist halt doch irgendwo, gibt es diese Hierarchie. Irgendwo ist das der Kapitän und irgendwo trifft der die Entscheidung.
Genau, und es wird halt später auch immer wichtiger. Also dieses Vertrauen in Ruffy irgendwie, obwohl der irrationaler Affe ist halt irgendwie. Es ist halt
du meinst ein irrationaler Monkey.
Es wird ein Ja, nun. Genau. Danke, dass du einen Witz erklärt hast, Matze. aber ja, das halt dieses, okay, am Ende ist er der, dem wir vertrauen, er ist unser Kompass und wir ziehen halt mit ihm längs, weil er uns dahin führt, wo wir sein müssen und was wir, ne, und wir, deswegen wird er auch unser Piratenkönig und dieses Vertrauen wird dann später auch mal in anderen Piratencrews zum Beispiel gezeigt, so warum folgt Underling X denn diesem Schurken, so, ja, eben genau aus diesen selben Gründen, aus diesem Glauben und aus diesem Vertrauen heraus, weil ja auch nicht immer alle Antagonisten böse sind. Also ja, ist klar, es gibt diese Enels und so Crocodiles, die halt einfach Kacke sind, aber es gibt dann ja auch einfach durchaus Antagonisten, die einfach nur auf einer anders, also einfach eine andere Meinung haben und man deswegen halt gegeneinander steht, auch wenn die Person selbst jetzt nicht zwingend scheiße ist. Und das fand ich halt auch nochmal ganz spannend. Und das ist auch eigentlich erstaunlich tief. Also klar, es ist schon Manga-tief, aber es ist trotzdem für einen Shonen-Manga, finde ich, immer noch relativ tief. So.
Okay, nice. So insgesamt, Water 7 ist schon gut.
Super.
Ja, war super.
Ja, Top 3 Arc, ne?
War auch eine Ansage.
Ja.
Ist danach halt dann auch echt, dauert ein bisschen, bis man halt auf dem Niveau weiter unterwegs ist.
So. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen weiter gelesen.
Oh, stimmt. Das wollte ich noch fragen. Milena und Matze, ihr seid beide jetzt quasi
genau,
ongoing,
das ist
so wie wir gerade Podcast aufnehmen.
Ja.
Quint kennt irgendwie mehr. Pascal ist, glaube ich, auch wenn er heute nicht dabei ist, auch
nicht
weiter. Nehmen wir der
Henken also, ein Stück sogar noch zurück. Genau.
Okay, ja, also Quint ist ganz, irgendwo
Es ist jetzt zwischen euch auch, also und witzigerweise, bis zu diesem Punkt hatte ich One Piece damals, als es dann halt bei RTL 2 und so lief, aktiv verfolgt.
Oh.
Im Anime.
Krass, okay.
Ich wusste es. Ah, okay, cool.
Jetzt, das ist so, ich hätte schwören können, dass das niemals im deutschen Fernsehen lief, aber ja, natürlich
Sau
lief es
im deutschen Fernsehen.
Ja.
Oh, doch, auch richtig auch schön
20 mit Fingerpistole Jahre alt,
so weggeschnitten, so Finger.
Ja, genau die Komplikation.
Also,
Animation-Fassung.
Ja, ja, also. Gott. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Also, so Frankie habe ich auch noch so am Rande mitgekriegt. Aber halt seine ganze Backstory und so. Habe ich
aber das war der Punkt. Und danach habe ich es irgendwie verloren. Dementsprechend war ich doch schon sehr verwirrt, als ich jetzt weitergelesen habe, dass eine bestimmte Figur jetzt schon auftaucht. Aber, ja.
Welche Figur meinst du?
Ja. Das ist die nächste Arc, ja. Es geht dann relativ fix, das stimmt.
Ja. Ach ja, ja, das ging, das ist tatsächlich, ich war sehr überrascht. Ich war logischerweise, aber, wenn du das liest, dann denkst, okay, warte, was?
I'm Skelett.
Wie redet ihr? Ich kann nicht folgen.
Von einem sehr, sehr vornehmen, sehr großen Menschen mit wunderschönen Haaren. Der hat auch die Afro-Power.
Okay.
Ja. Yeah.
Der auch ein Afro trägt.
Ach so, ja, okay. Doch, das hatte ich sogar auch noch Anime. Ach so,
nee, aber okay. Weil es jetzt auch so einfach hinten überfiel irgendwo. Ja. Frankie ist jetzt Schiffszimmermann.
Ja,
logisch. Frankie
muss ja auch mit. Also, weil er ist ja Pirat, der wird ja jetzt gesucht. Also.
Was auch nochmal spannend ist, dass es neue Kopfgelder gibt am Ende der Arc.
Stimmt. Und, endlich, nachdem es auf Skype ja keine gab.
Auch nicht unten auf dem Meer passiert ist. Genau, richtig. Und jetzt Sogeking sein eigenes Kopfgeld kriegt. Und ich glaube, hat Chopper hier die 50 Berries?
Ja, das 50. Ist so schön. Ja. Das ist auch so unfassbar schön, wenn du dann halt die Heimatdörfer siehst, die sich dann halt freuen oder halt auch nicht, wenn dann wenn du ich glaube, Bürgermeister, es ist der Bürgermeister bei Nami im Dorf, der sich halt dieses riesige Foto von ihr
der Polizist
ausgedruckt hinhängt und der Polizist und Namis Stiefschwester kommt rein und sagt, muss dieses Foto wirklich so groß sein? Ja. Und die Doc Hillur, die sich freut, dass Chopper halt irgendwie angekommen ist und so glücklich ist. Und ich glaube, es ist der Bürgermeister aus dem Dorf von Raffi, der halt wieder sagt, so, boah, muss das sein? Was soll das jetzt, dass der hier so viel kostet? Kann doch nicht sein. Unser guter Ruf
ist schon, von unserem Dorf. Das ist schon ganz cool, aber weil Gaben das ja auch gefragt hat, ich hätte Pauli halt so viel cooler gefunden als Zimmermann, weil ich finde Frankie einfach nicht cool. Und ich kenne ja auch durchaus Bilder von später, dass er halt sich andauernd verändert als Cyborg. Ich find's echt nicht doll.
Ich mag sein neues Design auch überhaupt nicht. Er hat es aber geschafft, in den paar Arcs, die dann noch kommen, bevor er sich verändert, mir ans Herz zu wachsen. Also ich finde, das kriegt Oda dann schon irgendwie hin.
Ich mochte ihn auch wesentlich lieber jetzt durch, wie gesagt, die ganze Story.
Ich finde auch. Also der hat dann, gerade wenn er seine ruhigeren Momente hat und so, und das Gute ist dann ja auch, dass er in der Regel halt gut im Ensemble versinkt. So, er ist halt nicht irgendwie so Top-Mainline, sondern halt dann zweite Reihe und dann ist es halt auch okay. Und dann, wenn er dann mal ein paar Kapitel hat, ist es total okay und meistens sind seine Kapitel dann auch witzig. So, er hat fantastische Kapitel in auf Dressrosa so zum Beispiel. Also deswegen, das ist dann, finde ich, auch total okay. Und im Ensemble passt er halt gut rein, weil er dann mit Lysop und Chopper irgendwie gut harmoniert. Und dann kann ich ihn halt auch wegignorieren, wenn er mich nervt. Also ich bin auch für.
Ja, du hast es halt auch manchmal, dass du ihn dann teilweise wirklich hast, wir brauchen jemanden, der beim Schiff bleibt, um das zu reparieren. Und dann ist er halt wirklich einen ganzen Arc lang auf dem Schiff und repariert das und hat am Ende in den letzten drei Kapiteln einen kurzen Auftritt. So, und du denkst, ja, okay.
Aber ich finde es, und ich glaube, Gaben ging es halt ähnlich, dass er und Brooke halt für einen immer noch die Neuen sind. So, sie sind halt jetzt auch seit 600 Kapiteln da. Aber es sind immer noch die Neuen.
Sind die Neuen, weil sie halt auch wirklich quasi, wie Matze gerade sagt, zusammen auf der Gruppe beitreten. Innerhalb von wenigen Kapiteln und irgendwie das ganze Gefüge dann halt doch anders ist. Und das neue Schiff und so und dann halt jetzt dieser erste richtige.
Es liegt ja auch Bruch daran, dass
du sagst, okay, jetzt haben wir doch
vielleicht dann schon mal ein kleiner Teaser für One Piece 3. Nee, wir hören jetzt auf.
Was, wir nehmen weiter auf?
Wir machen Gaben und ich halt weiter.
Dass danach ja durchaus etwas passiert, denn bei One Piece 3 werden wir höchstwahrscheinlich dann über Thriller Bark und über den Summit War reden, bei dem ja so einiges passiert.
So viel.
Das sind.
Boah, haben wir mal wieder einen langen Podcast. Das sind zwei
krasse Arcs, obwohl eine krasse Arc und eine okay Arc, aber.
Ja, das Gemeine ist, also eigentlich ist es ja eine krasse
Arc. Bis Volume 61.
Nichts passiert.
Ja, stimmt, ja. Nichts passiert, genau. Ja, es dürfte genau, das sein,
was Volume jetzt 61 hast, geht.
Ja.
Ja.
Okay, ja.
Ach, dann sind es auch wieder 20. Ja, wieder,
das muss man eben gucken. Ich muss und dann halt noch. Ja. Ah ja, über knapp 130 Kapitel muss ich dann bis dahin noch lesen. Aber ich glaube, das sollte ja machbar sein.
So entspannt.
Perfekt.
Ja, es ist halt Impel Down und.
Da geht einiges.
Die sind ganz schön krass. Da geht einiges, meine
Lieben. Get ready for emotional. To be emotional.
Gut. Ja. Dann.
Mhm. Haben wir's?
Sagen, ne?
Haben wir's.
Noch irgendwelche letzten Worte?
Ja. Nein.
Ich meine, ihr habt alle weitergelesen, das heißt, so schlimm kann es nicht bisher nicht gewesen sein.
Weil wir ja weitermachen mit der Kacke hier.
Du musst nicht dabei sein.
Vielleicht noch als Abschluss.
Keiner zwingt dich, einen Podcast aufzunehmen.
Umfrage. Für Fisch haben wir 31 Stimmen. Lachs hat 93,5%, Thunfisch 6,5% und jetzt dürft ihr mal raten, Hering 0%. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie.
Sehr gut.
Wow.
Ihr habt vergessen, dass das Matthias ist.
So, sorry, dass ich dumm bin.
Wahrscheinlich.
Ich meinte unsere wählenden Menschen.
Dann
hier.
Vielen Dank.
Ich hab's ja auch vergessen.
Zuhören. Ja. Wir hören uns vielleicht beim nächsten One Piece Cast wieder. Es wäre aber cooler, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet, wenn die Welle Nerdpol wieder zusammensitzt und über Quatsch redet. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.
Heat.
Tschüss.
Bye. Tschüss.